3 Spieltage sind gespielt, bei manchen Vereinen brennt schon wieder der sprichwörtliche Baum. Anderswo könnte die Laune kaum besser sein. Wir wollen drüber sprechen und das mache ich jetzt mit Michi Fischer vom Fürther Flachpass und den Nürnberger Nachrichten und Lisa Höfer von der Sportschau.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner, Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Bebühl.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Ligatour, zur zweiten Liga der Männer. Ich bin Eva Lauterbohle und vor 3 Wochen saß ich zuletzt hier mit Marc und wir haben ja nach dem ersten Spieltag ein wenig auf die kommende Saison geblickt, ein bisschen Prognosen abgegeben. Mir wurde zugetragen, wir sollen heute bitte nicht über die Tabellentipps sprechen. Sämtliche Menschen sind etwas enttäuscht, sagen wir mal so, nach 3 Spieltagen. Aber es sind jetzt 3 Pflichtspiele mit dem Pokal, 4 ins Land gezogen. Und wir wollen neben der Lage der Liga auf die Situation bei einigen Vereinen blicken. Aber nochmal zur Erinnerung, natürlich nicht so detailliert, wie ihr das aus der letzten Saison kennt. Also hier geht es jetzt nicht 90 Minuten lang nur um Fürth und Nürnberg. Wir haben das allererste Franken-Derby hier schon mal an Land gezogen. Nee, aber Spaß zur Seite. Ich muss zum Glück jetzt nicht alleine über die Teams sprechen, sondern ich darf die ersten beiden Mitglieder des neu gegründeten Rasenfunk-Ligatour zweite Liga All-Star-Teams begrüßen. Und zum einen freue ich mich sehr, dass Lisa Höfer mal wieder bei uns ist. Sie ist Redakteurin bei der Sportschau und hat sich passenderweise für uns Zeit genommen. Hallo Lisa.
Hallo, hallo in die Runde. Ich freue mich auch mit am Start zu sein.
Und dann freuen wir uns auch sehr über den dritten Kandidat hier in der Runde. Und zwar ist das Michi Fischer, wie gesagt, vom Fürther Flachpass und den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michi, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Hallo Eva, hallo Lisa, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, es war sehr schön, dieses Intro mal wieder zu hören. Und deine Stimme klingt auch besser, Eva, als bei der ersten Aufnahme. Man merkt, dass da etwas Luft noch zwischen dem letzten Heimspiel und der Aufnahme war.
Ja, 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 nicht ganz eigentlich. Also so viel nicht. Lag da nicht zwischen, ne? Aber war weniger Grund zur Freude. Lass es mich so formulieren. Und meine Stimme hat sich schon wieder beruhigt. Also sie ist im Trainingslager, hat sie überstanden und ist jetzt wieder da. Bevor wir in die Sendung starten, natürlich wie immer der Hinweis, dass der Rasenfunk werbe-Paywall- und sponsorenfrei ist. Er finanziert sich ausschließlich durch euch Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr das eben auch ermöglicht, dass Marc und ich wieder hier als ModeratorInnen sitzen können und eben auch Gäste dabei haben. Und stellvertretend geht der Dank dafür in dieser Folge an Florian Machnow, Michael Lennart, Wunderheiler und Quasi 83. Vielen Dank, dass ihr schon zu SupporterInnen zählt. Und wenn ihr das auch werden wollt, dann schaut doch einfach mal in den Shownotes vorbei und dann könnt ihr euch auch noch registrieren. So, jetzt lass uns aber auf die Lage der Liga schauen und da ja, haben wir uns mal überlegt, wir starten am Ende der Tabelle und zwar aus einem sehr guten Grund, da steht nämlich der 1. FC Nürnberg, der steht eben auf Platz 18 nach 3 Spielen, das einzige Team bisher ganz ohne Punkt, im Pokal gab es nach Elfmeterschießen eine Niederlage gegen Illertissen, Grüße gehen raus an Caro Kipper, das Elfmeterschießen oder dieses Pokalspiel zwischen Nürnberg und Illertissen fiel sehr oft in der Saisonvorschau. Und ja, nach der 2-1-Niederlage am Freitag gegen Preußen Münster ist die Stimmung am Tiefpunkt. Lisa, du warst in Münster. Erzähl uns doch gerne mal so ein bisschen was zum Spiel, aber dann natürlich auch was, wie fühlt sich das Herz eines FCN-Fans denn gerade so an?
Ja, ich habe es gerade ja schon so ein bisschen im Vorgespräch gesagt. Meistens ging es immer bergab, wenn ich gerade im Podcast irgendwie war und ein bisschen hyped oder positiv war. Jetzt ist die Konstellation so ein bisschen anders. Also als Clubfan ist man ja vieles gewöhnt. Der Club ist der Depp. Ich glaube, alle kennen es, alle wissen es. Gerade fühlt man es schon wieder sehr. Ich sag mal so, ich bin schon mit dieser Grundeinstellung an Hoffnung und Optimismus nach Münster gefahren. Auf die Absteiger-Tipps gucken wir ja zum Glück nicht. Ich habe aber Münster als Absteiger getippt und war dann auch mit so einer Haltung so, naja, also hier müsste es vielleicht jetzt schon klappen. Die ersten 4-5 Minuten war ich positiv optimistisch und dachte so, okay, vielleicht geht was. Stimmung war gut. ja, und dann kam einfach das Spiel und so ein bisschen die Realität. Und ja, die Halbzeit war, glaube ich, schon sehr ernüchternd. Nicht nur, weil es schon 2-0 für Münster stand, sondern auch einfach, weil man als Fan im Stadion, aber auch zu Hause, glaube ich, wenn man das Spiel verfolgt hat, echt gesehen hat, dass da einfach gerade an ganz, ganz vielen Ecken und Enden nicht so richtig zusammenläuft. Ich habe gestern auch schon überlegt, wo steigt man denn überhaupt ein, wenn man den Club jetzt vielleicht nicht so sehr verfolgt hat. Wo ist irgendwie das größte Thema? Was ist eigentlich das, was man als erstes anspricht? Aber die Gesamtsituation ist schwierig, um es mal so zu formulieren. Und ich würde auch von einem Fehlstart sprechen, auch wenn andere Verantwortliche wie Jutti Schatzi-Alexiou, Sportvorstand, ja das noch nicht ganz so worden würden. Also Fehlstart trifft es für mich und ich glaube ganz, ganz viele andere aus der Bubble, auch aus der Fanszene schon sehr.
Man merkt auch am 1. FC Nürnberg, dass da diese Aufgeregtheit bei so großen Traditionsvereinen immer ein bisschen schneller auch kommt. Also es gab schon beim Pokalspiel in Illertissen ja schon die erste Ansage des Vorsängers der Ultras für die Mannschaft. Und das nach dem dritten Saisonspiel zeigt ja auch schon, dass da vielleicht eine gewisse Grundaufgeregtheit da ist, die halt dann immer gerne bei so Vereinen ins Positive umschlägt, wenn es gut läuft, die aber halt auch schnell ins Negative umschlägt, wenn es mal nicht so gut läuft. Also als Angestellter in einer Sportredaktion mit Sitz in Nürnberg kriegt man ja sehr viel mit, was da passiert. Und ich fand eigentlich, dass der 1. FC Nürnberg in den letzten Monaten, ja fast schon Jahren, vieles gut gemacht hat, dass er auf einem guten Weg war als Gesamtverein. So diese Feierlichkeiten rund um den Geburtstag zum 125-Jährigen waren gut. Das Trikot, das Lisa am Freitag im Stadion anhatte, das Jubiläumstrikot, das wurde ja 50.000 Mal verkauft. Das war der Renner überhaupt, vielleicht das schönste Adidas-Trikot, muss ich sogar als Vierter sagen, so was es in den letzten Jahren einfach gab, sehr schön. Die Feierlichkeiten im Stadion waren gut. Man hat irgendwie so alte Helden auch geehrt. Das kam ja auch wie von der Fanszene. Man hat sein Stück weit das Defizit abgebaut. Man hat Talente rausgebracht. Man hat ein NLZ, das funktioniert. Also eigentlich sieht da sehr vieles sehr gut aus. Ja, und dann kommt irgendwie dieser Saisonstart. Der passt so gar nicht in diese Reihe von diesem guten Bild, das ich auch so vom 1. FC Nürnberg gewonnen hatte, von dem besseren Bild. Aber klar, am Ende kommt es halt darauf an, nur Talente auszubilden, sondern man braucht auch eine gute Mannschaft für die zweite Liga. Und wenn man drei der besten Spieler der letzten Saison verkauft mit Zimas, mit Jelch zum Beispiel, die einfach jetzt weg sind. Kastrop hat jetzt auch gespielt bei Gladbach am ersten Spieltag schon und da keinen adäquaten Ersatz dafür holt, dann sieht es vielleicht auch einfach auch so aus, wie es jetzt momentan aussieht.
Ja, und ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, man hatte diese Spiele gegen Elversberg, wo man spät das Gegentor bekommt, das späte Gegentor dann gegen Darmstadt. Dann hattest du gegen Illertissen so das Gefühl, man dreht irgendwie das Spiel, dann kriegt man aber hinten raus doch wieder das 2-2. Und dann hatte man jetzt aber bei Münster das erste Mal das Gefühl, das hast du ja auch eben gesagt, Lisa, da stand es halt zur Halbzeit schon 2-0 für Münster. Ne? Also da kannst du halt noch nicht mehr sagen, ja, hinten raus irgendwie Kräfte haben nicht gereicht, obwohl das halt am Anfang der Saison auch eigentlich nicht der Fall sein sollte, sind wir mal ganz ehrlich. Aber ne, also ich kann das schon verstehen, dass die Laune da dann auch nicht gut ist, weil klar, es ist auch wieder ein Umbruch durch die Spieler, die man verloren hat, aber man hat halt auch irgendwie so das Gefühl, da läuft es halt auch nicht zusammen. Und ich glaube, Marc und ich hatten auch irgendwie gesagt, der Kader passt nicht, also das passt einfach nicht, da sind einfach ganz, ganz viele Fragezeichen. Es wird super viel Hoffnung auf irgendwie einen Stepanov gesetzt, der dann überall schon als ukrainischer Haaland bezeichnet wurde und Co. Und da natürlich der Druck super hoch gehalten wird. Aber ja, also es sieht halt auch einfach nicht schön aus, was Nürnberg spielt. Also es fehlt irgendwie auch so ein bisschen einfach diese spielerischen Elemente, diese kleinen individuellen Momente, die man vielleicht in der letzten Saison dann hatte.
Ich glaube, was so ein bisschen ein Punkt ist, wenn man sich an die Situation von vor einem Jahr zurückerinnert, da fing es ja ähnlich holprig an, da hat man aber das ein oder andere Spiel noch gezogen. Also ich glaube, das ist jetzt schon was für diese Grundstimmung gerade, das so negativ werden lässt. Ich stimme dir total zu, Michi. Also ich habe das auch so erlebt die letzten Wochen und Monate. Man hatte als Fan das Gefühl, man schwimmt auf einer sehr positiven Welle. Man hat dann schon nicht mehr die Ergebnisse geholt, das muss man schon auch sagen. Wir hatten ja dann als Clubfans so ein bisschen vielleicht noch geschielt, so geht da noch was in Sachen Aufstiegskampf. Und das war dann sehr schnell auch im Frühling vorbei. Damit konnte man sich aber irgendwie arrangieren, weil man irgendwie schon froh war, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hat, dass man irgendwie das Gefühl hatte, da findet sich gerade eine Mannschaft, da findet sich eine gute Grundstimmung. Jetzt ist zum Beispiel der ganze Sturm auch einfach wieder weg. Zimas habt ihr gerade angesprochen, Emrilli auch Richtung Lautern abgewandert, auch Jan Antist, den man ausgeliehen hatte, konnte man nicht halten, nicht bezahlen. Dann fängt man an so einer Baustelle wirklich wieder von Null an. Ihr habt die jungen Spieler, die junge Mannschaft gerade erwähnt. das, glaube ich, ist was, was man gerade ganz, ganz stark spürt, wo ich auch in Münster ehrlicherweise das Gefühl hatte, ich weiß auch gerade gar nicht, wer da so richtig vorne weggehen soll, wenn dann auch ein Justwan vielleicht nicht so funktioniert. Da sind einfach ganz, ganz viele junge Spieler dabei, die so ein bisschen Führung auf dem Platz im Team bräuchten. Und so richtig die Leadership sehe ich dabei nicht so vielen. Yanda, ja, aber auch noch ein ganz, ganz junger. Yilmaz begeistert mich auch. Aber das können halt nicht die einzigen Säulen in so einem jungen Team sein. Deswegen hoffe ich sehr, auch wenn wir heute nicht über den Transfermarkt sprechen wollen, dass da in den nächsten Tagen noch was passiert. Nicht nur in Sachen Achter, sondern auch in Sachen Erfahrung würde ich mir das so aus der Fanbrille sehr, sehr wünschen.
Beim Thema Führung ist mir gerade so ein Name eingefallen. Das war ja auch ein Thema am Freitag beim 1. FC Nürnberg, nämlich dass man den Kapitän Robin Knoche gleich mal demontiert hat am dritten Zweitligaspieltag und den auf die Bank gesetzt hat. Also das ist ja auch schon ein Symptom dieser Krise, dass man den Spieler, den man unbedingt geholt hat, um eine junge Mannschaft zu führen, um mit der Kapitänsbinde, ja, zu betrauen, damit er eben die vielen Talente an die Hand nimmt und für den man extra auch seine taktische Formation umgebaut hat. Man erinnert sich, letztes Jahr man teilweise Viererkette gespielt, für Robin Knoche dann auf die Dreierkette umgestellt und bislang Robin Knoche ja auch in der ganzen Saison unglücklich, deswegen auch von Miroslav Klose auf die Bank gesetzt jetzt in Münster. Und klar, das ist auch ein Symptom dieses Ganzen, dass man da einfach dann, dass die Spieler, die funktionieren müssen, weil, also dafür holt man ja so erfahrene Spieler, dass sie funktionieren, dass sie vorangehen, und wenn sie das nicht machen, dann ist es umso schwieriger. Jetzt ist Fabio Gruber ja der Kapitän und der sah ja auch bei, sagen wir, beiden Gegentoren der ersten Halbzeit nicht gut aus. Das ist dann, also wenn dann deine beiden Kapitäne schon mal nicht die Leistung bringen, die man sich von ihnen erhofft, dann natürlich schwer zu erwarten, dass jetzt dann Spieler, die aus unteren Ligen kamen, die ganz jung sind wie Stepanov, dass die dann jetzt plötzlich da alles retten. Das kann ja fast gar nicht funktionieren. Da muss ja die Achse funktionieren, und das kriegt man ja auch viel mit, wenn man so hier in Franken wohnt. In den letzten Wochen und Monaten viel oft das Wort, der Club braucht Achsenspieler, aber irgendwie sind die immer noch nicht da. Also diese Achse sucht man immer noch vergebens. Und die Frage ist auch, ob das jetzt, wenn man jetzt innerhalb der nächsten Tage noch Achsenspieler holt, ob das sofort funktioniert, weil die haben dann trotzdem keinerlei Vorbereitung mitgemacht. Die haben die ersten 4 Saisonspiele nicht mitgemacht. Also da kommt die Länderspielpause dann auch gelegen. Aber wie wir schon hatten, der Kader ist schief. Da gibt es vielleicht sogar noch mehr Baustellen, als es mit einem oder zwei Spielern für die 8 vielleicht getan ist. Ja, das ist der erste Nürnberg gleich da schon ein bisschen eine Großbaustelle gerade. Und das nach diesen schönen Monaten, wie gesagt, ich wiederhole mich, das ist dann komisch zu sehen, aber irgendwie passt sie auch zu der zweiten Liga.
Ja, und es ist aber eben halt auch so, also diese Liga ist halt auch undankbar, ne? Also es gibt halt, du hast halt eben keine Zeit, dich zurechtzufinden, ne? Also das, du wirst halt gnadenlos bestraft, so an den ersten Spieltagen, wenn du da nicht wach bist. Und das ist halt, glaube ich, ja, ne, dann landest du halt eben schnell auf Platz 18. Und ich glaube, es ist halt auch einfach, du hast halt auch erst ein Tor geschossen und das war halt Freitagabend. Ich glaube, das kommt halt dann auch noch dazu. Also, und wie gesagt, man hätte halt sagen können, bis zu diesem 2-2 von Illertissen, okay, das könnte jetzt halt so ein Umschlagmoment sein, aber war es halt nicht. Und dann ist es halt irgendwie doppelt bitter, wenn du dann da eben auch noch im Elfmeterschießen, gut, das ist dann eh so eine Sache, aber dann halt auch noch als Verlierer hinten rausgehst. Das ist, ja, also könnte besser laufen, vorsichtig ausgedrückt.
Ja, ich glaube, dass der Kader, so wie er ist, nicht rund ist, das konnte man ja auch, wenn man die Vorbereitung verfolgt hat, schon an der einen oder anderen Stelle sehen. Deswegen hat es mich nicht ganz so überrascht, dass es nicht so rund lief. Aber man steht natürlich jetzt als Club unter einem ganz anderen Druck, wenn man so gar kein Spiel zieht. Also ich glaube, die Unruhe wäre wahrscheinlich schon auch da, hätte man jetzt nur einen Punkt oder zwei oder wäre man im Pokal drin geblieben. Aber so ist es halt direkt Alarmstufe dunkelrot, um es vielleicht so zu formulieren, dass sich das jetzt in so einer Negativspirale einfach nochmal auch ganz, ganz anders äußert. Miro Klose hat es ja selber gesagt, am Ende ist Fußball ein Ergebnissport und die Ergebnisse stimmen halt überhaupt nicht. Und das wird jetzt gerade auch nicht übertüncht, dass man glücklich im Pokal weiterkommt oder dass man vielleicht doch ein Spiel noch zieht. Also das Spiel gegen Elversberg, das hätte man nicht verlieren müssen, nicht verlieren dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, bekommt man da vielleicht einen Elfmeter in der Schlussphase oder fängt man sich nicht nach dem Standard das Tor, dann geht man da vielleicht mit einem 0-0 oder auch mit einem glücklichen 1-0 vom Platz und dann sieht die Tabelle schon deutlich besser aus. Dann ist vielleicht die Situation auch nicht ganz so drastisch, wie sie sich jetzt anfühlt. Aber im Moment bin ich sehr gespannt und würde schon auch fast sagen, so Paderborn am Freitag, Heimspiel. Ich will jetzt nicht sagen, das wird schon ein kleines Endspiel, aber wenn wir ehrlich sind, wird es natürlich ein kleines Endspiel, auch wenn ich die Letzte bin, die so auf Trainerentlassungen irgendwie guckt oder da gucken will. Aber ich glaube, wenn man da auch nicht punktet und wenn man sich da nicht anders präsentiert, dann wird es ungemütlich an vielen Stellen.
Die Frage ist dann natürlich, wie sehr bringt es dann, einem verunsicherten Team auch noch den Trainer zu entziehen? Vielleicht für ein, zwei Spiele ja doch durchaus meistens der Grund, überhaupt erst nach Nürnberg zu wechseln. Du hast es gesagt, das ist jetzt eben das Spiel gegen Paderborn. Dann hat man ja zum Glück, sage ich mal, eine Länderspielpause, wo man sich wirklich nochmal drauf konzentrieren kann. Was brauchen wir? Und danach geht es dann halt auswärts nach Karlsruhe. Jetzt auch nicht die dankbarste Aufgabe. Zu Hause gegen Bochum und dann zu Hause gegen Hertha. Also dann hast du eben auch zwei Heimspiele hintereinander. Und ich glaube schon, dass du da, also ich glaube schon, dass Nürnberg den Turnaround schaffen kann. Aber erstens, du brauchst halt Spieler, die halt keine Perspektivspieler sind, sondern jetzt halt wirklich sofort helfen. Wie ihr schon gesagt habt, du brauchst jetzt Führungsspieler und du, also am sechsten Spieltag ungefähr dann das erste Mal irgendwie mit einer Achse reinzugehen, das wird halt auch irgendwie nicht funktionieren. Und ja, also ich sag an der Stelle auch nochmal, also wie gesagt, wir wollen nicht über Transfer, aber es haben ja auch alle irgendwie mitgekriegt, dass Bielefeld und Nürnberg gleichzeitig um Marius Wörl irgendwie da gebuhlt haben. Und ja, das ist ein interessanter Spieler, aber ich sag mal, aus Nürnberg-Perspektive habe ich es eh nicht so ganz verstanden, weil der halt erstens nicht fit ist, also ne, das ist ja unter anderem einer der Gründe, warum er bei Tietz auch nicht gespielt hat. Und er ist ja auch ein junger Spieler, dass der da als, weiß ich nicht, Führungsperson vorangehen kann, hätte ich an der Stelle jetzt tatsächlich auch mal bezweifelt. Also aus, ne, ich bin am Ende des Tages auch froh drum, aber habe ich dann einfach aus Transfersicht, ne, aus Kaderplanungssicht nicht verstanden. Und das ist eben die Frage, Marco und ich haben es gesagt, ob Miro, also dieser Kader, der da hingesetzt wurde, der passt halt nicht. Wir haben es jetzt öfter schon gesagt, er ist schief. Und dann ist halt wirklich die Frage, naja, muss der Trainer dafür bestraft werden, wenn der, ich sage jetzt mal streng genommen, der Sportvorstand einen Fehler gemacht hat?
Also ich glaube, der Grund, warum man Wörl holen wollte, ist ja auch, dass immer noch, also es ist immer noch unklar, ob Kaspar Janda bleibt. Klar, er sollte jetzt in VfB Stuttgart wechseln, dem war dann das Preisschild zu hoch. Das war so quasi der umgedrehte Voltemade-Poker, war Stuttgart dann das Preisschild einfach, also war der Preis zu teuer, den der Club für Kaspar Janda wollte. Man hört ja immer wieder von 15 Millionen, das ist schon auch viel nach einer guten Zweitligasaison, auch wenn Kaspar Janda ein sehr guter Spieler ist. Bin mehrmals ja auch live spielen sehen in der letzten Saison mit den Spielen gegen Fürth, da war er auch meistens ziemlich gut. Und aber das ist ja immer noch unklar, ob der bleibt jetzt. Also klar, der Club hat erstmal gesagt, es wird sich verkauft an den VfB Stuttgart vermutlich, weil der VfB nicht bereit ist, das zu zahlen. Aber man wäre ja offenbar bereit gewesen, ihn gehen zu lassen, wenn denn ein entsprechendes Angebot gekommen wäre. Hätte man seinen vierten, vielleicht sogar den besten Spieler der letzten Saison einfach auch noch verloren. Und vielleicht muss man da auch schon ein bisschen vorbauen. Und es kann ja auch nicht schaden, nochmal einen weiteren spielstarken Achter zu haben im Kader, weil das beim Club ja auch gerade fehlt. Also die erste Halbzeit am Freitag in Münster hat ja auch eins gezeigt, dass es nicht daran liegt, dass da jetzt zwei junge Stürmer sind, die vielleicht nicht die Tore schießen, die Ziemers letztes Jahr geschossen haben und im Reli, sondern dass es auch an der Kreativität mangelt. Also ich habe gerade nochmal die Daten angeschaut, man hatte 0,2 Expected Goals in der ersten Halbzeit gegen Preußen Münster, die letztes Jahr trotzdem fast abgestiegen wären. Klar, Preußen Münster ist ein anderes als das der letzten Saison, die spielen deutlich besseren Fußball. Aber trotzdem fehlt da ja komplett die Kreativität nach vorne. Wie du sagst, Eva, das war das erste Tor am Freitag jetzt in der zweiten Hälfte. Und auch in der Vorbereitung hat man nicht viele Tore geschossen. Also außer gegen Bezirksligisten vielleicht oder Kreisligisten. Aber ansonsten hat man da auch nicht oft getroffen. Also deswegen könnte ich den World-Transfer oder hätte ihn verstanden, wenn man ihn denn gemacht hätte. Und deswegen hat sich der Club wahrscheinlich auch bemüht, weil man hat ja sonst keine Alternativen mehr im Kader.
True, ja, richtiger Einwand.
Ja, also Kaspar Janda, ich hoffe sehr, dass er bleibt. Das ist so ein bisschen das letzte Fünkchen Hoffnung, glaube ich, für den ein oder anderen Fan.
Perfekt.
Auch, wenn wir Kaspar Janda jetzt auch noch aus Clubsicht verlieren würden, dann wird es eine harte Saison. Du hast es aber schon ganz gut zusammengefasst, Michi. Ich habe auch noch mal so ein bisschen ins Zahlenwerk geguckt und so das ein oder andere ist ja eine gefühlte Wahrheit, die man manchmal so hat. Aber wenn dann auch die Zahlen zeigen, Standards sind zum Beispiel auch was, wo ich mir jedes Jahr schon seit vielen Jahren denke, es wäre schön, würde man da beim Club auch ein bisschen mehr rausholen und würde da was passieren. Auch das war ja eine Baustelle, die man in Münster mit 7 Ecken irgendwie auch gut sehen konnte. Und ich glaube, jetzt rein aus der Erinnerung, es war keine Ecke so gut getreten oder hat so viel Gefahr vermittelt, dass ich irgendwie im Stadion gedacht hätte, die nächste Ecke bringt uns jetzt bestimmt ein Tor ein. So, da sind so viele Themen, so viele Baustellen, dass es spannend aus neutraler Sicht wird, das zu verfolgen. Als Fan macht man sich die ein oder andere Sorge. Robin Knoche haben wir auch gerade kurz angerissen. Generell ist das vielleicht so ein bisschen der Hauptpunkt, wo ich sagen würde, da wird es spannend zu sehen, was Miro Klose macht und wo ich auch sage, da würde ich mir vom Trainer ein bisschen eine klarere Handschrift, eine klarere Entscheidung irgendwie wünschen, wie man jetzt spielt. Dreierkette, Viererkette, wir haben es gerade schon angerissen. Robin Knoche, Dreierkette, ja, das ist das, was funktioniert hat, warum man dann auch umgestellt hat letzte Saison. Jetzt die letzten beiden Spiele, sowohl im Pokal als auch gegen Münster, hat das mit der Viererkette natürlich deutlich besser funktioniert. Also ja, ich sehe auch, was man so von Clubseite gesehen hat, dass die zweite Halbzeit sowohl im Pokal als auch in Münster besser war. Ich finde, es ist noch weit weg von, ja, war doch alles gar nicht so schlimm und wir müssen nicht von Fehlstart sprechen und wir hätten die Spiele auch ziehen können. Also so würde ich das jetzt nicht formulieren, wenn man mich fragt, aber ich würde auch sagen, dass das besser funktioniert hat. Führt aber natürlich dann zu einer Frage, geht man mit Robin Knoche da rein, demontiert man den Kapitän, hat man einen Führungsspieler oder nicht? Und das sind jetzt so Baustellen, da würde ich mir dann schon wünschen von Miro Klose, dass da ein bisschen eine klarere Handschrift reinkommt, weil so wirkt die Mannschaft für mich gerade sehr, sehr unsicher und ja, fast schon labil. Also sobald man irgendwie das Gegentor fängt, das erste, das zweite, glaube ich, ist schon aus Fansicht direkt irgendwie klar, okay, das wird jetzt schwer bis unmöglich, da was zu drehen. Und das war letzte Saison anders. Also da muss ich sagen, habe ich einen anderen Club gesehen. Und das wird jetzt interessant, wie sich das entwickelt. Ich hoffe und freue mich an der Stelle auf die Länderspielpause in der Hoffnung, dass sich das bessert.
Und man hat jetzt auch nicht die Hoffnung des letzten Jahres, dass da so ein Derby gegen Fürth kommt. Das war letztes Jahr die Initialzündung dafür, dass alles anders, alles besser wurde, weil wenn wir uns zurückerinnern, da war Miro Klose ja auch nach diesem schwachen Saisonstart, der zwar nach Punkten okay war, aber spielerisch jetzt nicht so toll war, sagen wir es mal ausbaufähig, da hatte man dieses Derby in Fürth, das man ja 4-0 gewonnen hat und dann wurde ja danach alles besser. Und jetzt ist das Derby blöderweise erst am 15. Spieltag. Also die Hoffnung darf man als Clubfan auch nicht haben. Das dauert noch bis dahin. Das muss jetzt... Jetzt muss in anderen Spielen besser werden.
Ja, wir sind mal gespannt, was eben dieses Spiel gegen Paderborn bringt und dann eben auch noch das Transferfenster, wenn es geschlossen ist, sagen wir mal so. Da kann ich schon mal verraten, wir werden tatsächlich dieses Mal nur einen Spieltag nächstes Mal in der Besprechung drin haben. Wir sprechen am 1. September-Wochenende wieder. Ich weiß, das ist Länderspielpause. Aber damit ihr nicht immer 3x4x2 Wochen warten müsst, haben wir uns dafür so entschieden. Und da wollen wir eben dann auch einen Blick auf den Transfermarkt bzw. das geschlossene Transferfenster blicken und schauen, wie da die Zweitligavereine sich geschlagen haben. Aber Nürnberg ist ja, man könnte sagen, aus Nürnberger Sicht glücklicherweise nicht der einzige Club, der noch so ein bisschen am Kriseln ist, sondern Hertha BSC, der ist auf Platz 17 und zwar auch noch ohne Sieg. Im Pokal gab es zwar den Sieg im Elfmeterschießen gegen Preußen Münster, aber ich sag mal so, wenn ich da mal ein bisschen auf meiner Timeline quergelesen habe zwischen den Hertha-Fans, die waren alle sehr glücklich und haben sich geradezu geschämt, dass man dieses Spiel gewonnen hat. Ja, in der Liga 2 torlose Remis gegen Karlsruhe und Darmstadt. Es ist jetzt nicht so, als würde man sich überhaupt gar keine Torchancen herausspielen und als wäre alles ganz furchtbar schlecht. Aber man muss einfach sagen, bisher, Michi, reicht es einfach nicht, um den selbst formulierten Anspruch eines Aufstiegskandidaten gerecht zu werden. Würdest du mir dazu stimmen?
Da stimme ich dir sehr zu und es tut mir weh, weil wer die Tabellentipps gesehen hat, ich habe auch die Hertha als Aufsteiger getippt, weil ich überzeugt bin von Stefan Leitl immer noch. Also wenn ich hier Spiele in Fürth mittlerweile sehe, dann denke ich mir immer, wie schön das war, als Stefan Leitl hier war. Aber irgendwie denkt sich wahrscheinlich auch Stefan Leitl, wenn er jetzt in Berlin oder Hannover an der Seitenlinie steht, dass es vielleicht auch in Fürth ganz schön war, weil man sieht diesen Stefan Leitl-Fußball nicht mehr, den man damals hier gesehen hat. Und ich habe eigentlich viel Potenzial gesehen, um mit gutem Fußball, mit sehr vielen guten Fußballern in dieser Mannschaft in der zweiten Liga einfach guten Fußball zu spielen. Und das sieht man bei der Hertha momentan einfach nicht. Ich glaube auch, dass, also es war, schon Fabian Reese zum Beispiel ist ja auch da geblieben, aber bislang jetzt auch nicht so in Erscheinung getreten, dass man sagt, Wahnsinn, das ist der Unterschiedsspieler, der beste Spieler der zweiten Liga, das man von ihm erhofft hat. Und klar, da wird auch dann der Druck wieder irgendwann größer werden. Das ist ja auch klar. Stefan Neidl ist in Hannover jetzt dann schon mit seinem Dreijahresplan vorzeitig gescheitert, auch wenn Scheitern immer ein großes Wort ist. Und ob man jetzt in Berlin so lange zuschauen kann, wenn das weiterhin nicht läuft, ist auch die Frage, weil irgendwann muss die Hertha mal wieder hoch, weil das, da ist einfach trotzdem noch, also der ist von den Strukturen ein Bundesliga-Verein und klar, da hat man auch schon ein bisschen abgebaut vielleicht im Budget, aber trotzdem ist es ein Bundesliga-Verein, wenn man mal dort im Stadion war, ist es auch ein Bundesliga-Standort. Das haben wir blöderweise auch 7 Jahre lang über den HSV gesagt, das ist auch ein Bundesliga-Standort, die haben es wieder geschafft jetzt, aber wir wissen auch mit jedem Jahr, dass man abgehängt ist in der zweiten Liga, muss es, wird es schwieriger und das sehe ich bei der Hertha schon ein bisschen auch so kommen, so eine HSV-isierung, dass man halt einfach jedes Jahr ein bisschen abbaut, jedes Jahr ein bisschen schwächer wird. Und das sieht man jetzt ja gerade zum Saisonstart. Und auch da gab es ja schon Diskussionen auch im Forum darüber, dass es vielleicht sogar ganz seltsam ist, die Hertha so als Aufstiegskandidat zu tippen, weil der Kader auch da schief ist. Vielleicht habe ich da mich zu wenig in der Tiefe damit beschäftigt. Das, man kann ja mit allen 18 Vereinen da jedes Detail des Kaders kennen. Aber für mich von außen betrachtet, auch wenn ich so die letzten Jahre der Hertha gesehen habe, den ganzen, diese Wucht dieses Vereins, dann war das für mich ein Aufstiegskandidat. Womöglich lag ich da falsch. Und die Tabelle sagt uns ja gerade, dass wir vielleicht mancher da falsch lag.
Ja, Lisa, sag du gerne erst.
Ich wollte nur gestehen, ich habe auch auf die Hertha als Aufsteiger getippt. Da bin ich noch nicht ganz so bei der Schwarzmalerei dabei, ehrlicherweise, was das angeht. Also von dem Tipp würde ich mich jetzt noch nicht komplett verabschieden, ehrlicherweise. Ja, Blick auf die Tabelle, ja, die ersten Spiele, stimme ich dir komplett zu, Michi. Ich finde, es gibt so ein paar Faktoren, wo man, glaube ich, schon auch ein bisschen Hoffnung haben kann, wenn man jetzt aus der Hertha-Brille drauf guckt. Also die Verletztenliste die letzten Wochen war da ja sehr, sehr lang. Ich weiß gar nicht, 8, 9 Spieler, die man durchaus auch in der ersten Elf sehen könnte. Gerade Seguin, Demme, finde ich, waren zwei so Personalien, wo man schon auch irgendwie gemerkt hat im Mittelfeld, ja, da fehlen Spieler. Fabi Rehse, noch nicht so der Unterschiedsspieler. Ich muss gestehen, hätte der das Siegtor gemacht, würden wir vielleicht heute auch wieder ein bisschen anders über das Spiel sprechen, weil Chancen waren ja da. Also das würde ich jetzt eher so ein bisschen als Chancenwucher und nichts ging irgendwie rein. Oder mein Opa sagt immer ganz gerne, erst hatten sie kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. So, das umschreibt es für mich vielleicht schon ein bisschen mit dem Blick jetzt auf das Spiel gegen Darmstadt. Also das hätte nicht 0-0 ausgehen müssen, sollen, dürfen. Dass ich da jetzt aber noch nicht so kritisch drauf gucken würde, wie vielleicht beim einen oder anderen Club oder wie gerade beim Club.
Und ja, man muss ja auch, du hast gerade schon gesagt, Lisa, Seguin und Demme, aber es hat trotzdem Seguin und Demme. Demme ist 33, Seguin ist 30. Es kann halt auch sein, dass Spieler in diesem Alter mal verletzt ausfallen. Also die werden halt wahrscheinlich beide nicht 34 Spiele machen. Und bei Paul Seguin, der kam ja im Sommer jetzt neu dazu, ist ja so der Lieblingsspieler von Stefan Leitl. Ich habe das ja auch begleitet, als er hier war in Fürth. Der war einer der Bausteine, dass Fürth aufgestiegen ist. Und Stefan Leitl hat schon ein bisschen die Tendenz, so seine Mannschaft nachzubauen von früher. Hatte Hannover ja auch gehabt mit vielen Spielern, die er aus Fürth geholt hat, die dann da auch plötzlich nicht mehr so gut funktioniert haben. Und ich mag Paul Seguin, ich mag den Spielertypen, aber er ist halt einfach auch 5 Jahre älter als damals, als er 14 Aufstieg geführt hat. Und jetzt ist er wieder verletzt. Demme hat auch nicht, also gesagt, 33, da kann auch immer wieder was passieren. Also da ist schon auch viel Hoffnung dabei, dass es einfach gut geht mit diesen Spielern, die der Trainer auch kennt, die er gerne hat. Bislang dann können sie es nicht zeigen. Aber klar, die Hertha wird nicht auf Platz 17 stehen am 34. Spieltag. Da gehe ich schon auch mit. Das wird noch besser werden. Ob sie jetzt aufsteigen wird, das können wir, glaube ich, kann keiner und keine von uns seriös prognostizieren.
Ja, ich würde per se auch immer erstmal sagen, gut, Darmstadt eben auch mit 7 Punkten nach 3 Spielen stehen auf Platz 2. Die hatten eben diesen Sieg gegen Bochum zu Beginn, dann eben diesen Last-Minute-Sieg mehr oder weniger gegen Nürnberg. Und ich meine, es ist ja auch schon eine Leistung dann am Ende. Ich meine, Tjaak Ernst hat auch hervorragend gehalten, wenn er gebraucht wurde. Ist natürlich auch extrem wichtig, einfach aus Hertha-Sicht vielleicht da auf jeden Fall auch mal die Null zu halten, dem Torhüter da so ein bisschen den Push zu geben. Aber ich glaube einfach, wenn man eben dieses Münsterspiel im Pokal gesehen hat, wo man wirklich einfach sagen muss, das war über weite Strecken eine Offenbarung und keine gute. Also das war halt, ich meine, Münster hat Hertha zum Teil des Spiels so sehr dominiert, dass man wirklich fragen musste, okay, also da ist halt fast ein Liga-Unterschied zu sehen, ne? Und dann muss man halt nochmal gucken, woher kommt Preußen Münster. Michi, du hast es eben gesagt, es ist halt immer noch der Verein, der fast abgestiegen ist. Klar, sie spielen anderen Fußball und sie für meine Sinne spielen auch besser, als ich sie tatsächlich erwartet habe. Das funktioniert enorm gut schon in der zweiten Liga unter Alex Ende. Aber nochmal, Hertha BSC, niemand hat Hertha in diese Ecke gedrängt, von wegen, sie müssten ja jetzt mal aussteigen, sondern das haben sie selber gemacht. Ne? Und also selber rund um den Verein gibt es diese Ansagen. Und deshalb ist es, also ich habe es an der ersten Folge gesagt, ich glaube, das kann ihnen richtig auf die Füße fallen, dass es ihnen jetzt schon auf die Füße fällt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber na klar, ich glaube auch nicht, dass wir sie am Ende auf Platz 17 sehen werden. Aber was bei mir, also man muss sagen, Leitl verstehe ich zum Teil noch nicht so ganz, wo er taktisch und auch von der Ausstellung her hin will. Also ich sehe da manchmal einfach noch nicht so die Konsequenz. Also irgendwie Dardai hatte absolute Gruselspiele, der durfte aber irgendwie die ganze Zeit. Okay, jetzt doppelt bitter, jetzt durfte Kolbe, hat gegen Darmstadt ein super Spiel gemacht, musste dann nach 67 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Na, also Lisa, du hast es gesagt, erst kein Glück, dann auch noch Pech so ungefähr. Das kommt dann auch dazu. Aber du musst halt trotzdem einfach sagen, also du musst halt irgendwann rauskommen aus, okay, wir haben zumindest hinten die Null gehalten und wir hatten ja, der XG-Wert war höher als Darmstadt, ne? Das sagt da keiner. Aber man muss halt sagen, ich fand die Aussagen halt nach dem Münsterspiel, ich glaube, das waren ich glaube, Toni Leisner, der da zum Teil diese Leistung verharmlost hat, wo ich dachte so, ey, also im Elfmeterschießen gegen Münster weiterzukommen, weiß ich jetzt nicht. Also weiß ich jetzt wirklich nicht, ob ich danach sowas sagen würde. Das ist, glaube ich, das, wo ich bei Hertha eher sage, da passt bei mir einfach die, habe ich das Gefühl, da passt in der Wahrnehmung ganz viel nicht, was man so von außen sieht, wenn man auf den Kader und auf den Verein guckt. Wir gucken mal einmal gerade noch, bevor ich bin hier top vorbereitet. Ich habe irgendwann aufgehört, mir aufzuschreiben, wer gegen wen spielt. Das ist einfach ganz hervorragend. Also schauen wir aber mal einmal gerade drauf, was denn die nächsten Gegner der Hertha sind. Also es ist am Freitag, die SV Elversberg und nach der Länderspielpause dann auswärts bei Hannover und dann zu Hause gegen Paderborn. Also das ist auch durchaus interessante Mashups und wenn du eben dich als Ausstiegskandidat etablieren willst, musst du da halt punkten. Also mindestens mal gegen Paderborn und Hannover, also gegen Elversberg sowieso, aber wir wissen alle, Hertha hat noch so ein leichtes Elversberg-Trauma, glaube ich, aus der letzten Saison. Mal schauen, wie sie das überstehen. Aber genau, also ich würde per se sagen, das wäre erstmal ein Verein, wo ich anders als bei Nürnberg jetzt nicht sage, okay, die brauchen auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Spieler noch, jetzt noch vor Transferfensterende, aber sie müssen halt einfach irgendwie mal so eine vernünftige Stammelf, glaube ich, zusammenkriegen, die eben so einen gewissen Leistungsdurchschnitt trägt und dann sollten sie halt auch anfangen, vorne die Tore zu machen. Das war ja gegen Münster durchaus auch schon ein Problem. Kommen wir weiter zu einem Verein, der endlich seinen ersten Sieg feiern konnte, könnte man so sagen. Und das ist Fortuna Düsseldorf und die konnten gegen Paderborn mit 2-1 gewinnen, nachdem man ja gegen Hannover verloren hatte, am ersten Spieltag gegen Bielefeld. Aber man konnte zumindest auch schon im Pokal gegen Schweinfurt gewinnen. Das war ein vogelwildes Spiel, ehrlich gesagt. Ja, es gab gegen Paderborn eine Umstellung, vor allem auf Außen, die man in Teilen, glaube ich, schon also sich angedeutet hatte im Pokal mit Rossmann und Lundahl. Ein bisschen überraschend, dass Christensen eben da draußen geblieben ist. Aber das hat vor allem in der ersten Halbzeit enorm gut funktioniert. Cedric Itten natürlich direkt wieder mit einem Tor, Muslija auch. Man war auch 80 Minuten in Überzahl. Da hat man sehr lange wenig draus gemacht. Aber generell muss man sagen, Lisa, einfach nur vielleicht einmal so kleine Stimmungs... Wie siehst du Düsseldorf in dieser Saison?
Ja, also ich glaube, was für Düsseldorf jetzt ganz, ganz wichtig war, dass man wirklich einfach mal diese 3 Punkte jetzt mitgenommen hat. Ich glaube, das ist genau das, was es jetzt braucht, um da so ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Ja, Düsseldorf, glaube ich, für viele auch ein Aufstiegskandidat gewesen. Ich finde, die haben sich clever verstärkt. Itten hast du gerade schon angesprochen. Azuzi finde ich auch einen spannenden Spieler als Sechser. Deswegen, glaube ich, haben sie das gar nicht so schlecht so geplant für dieses Jahr. Klar, auch einige Abgänge, auch einige Säulen, die man da verloren hat. Aber ich muss sagen, so Düsseldorf wäre für mich auch eine Mannschaft, die ich im oberen Drittel sehe, dass sie da jetzt wirklich noch sehr, sehr anfällig, gerade in der Abwehr, ich glaube 5-1 gegen Bielefeld können wir gerne nochmal droppen, um dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das hat vielleicht der ein oder andere auch schon wieder vergessen. nach dem Spiel war ich sehr besorgt und dachte so, okay, wer Düsseldorf als Aufstiegskandidat getippt hatte, puh, weiß ich jetzt nicht. Also da sieht man schon noch Baustellen. Das Pokalspiel hast du auch gerade angesprochen. Das habe ich mir witzigerweise auch im Einzelspiel angeguckt, weil Schweinfurt so ein bisschen Localhood in meiner fränkischen Heimat ist und war auch überrascht, wie gut die mitgespielt haben und dass man da nicht so einen deutlichen Klassenunterschied sehen konnte an der einen oder anderen Stelle. Dass ich glaube, so ein bisschen so Anspruch und Wirklichkeit ist da, glaube ich, jetzt gerade ein großes Thema. So klarer Aufstiegskandidat, boah, sehe ich nicht, so wie die ersten Spiele liefen, waren jetzt aber auch die ersten Spiele und die drei Punkte, glaube ich, bringen erstmal ein bisschen Ruhe rein, um sich da zu sortieren. Ich glaube, das ist so für das Team, auch für Daniel Thun, eine gute Situation an der Stelle. Ich habe nicht im Kopf, vielleicht hast du das auf dem schlauen Zettel, Eva, wer da jetzt als nächstes kommt bei Düsseldorf. Das könnte natürlich jetzt in Sachen Länderspielpause dann auch nochmal so ein kleiner Faktor sein. Aber erstmal, glaube ich, kann man da durchatmen, sieht aber schon, da ist auch noch ein bisschen was zu tun.
Ja, also ich kann ganz kurz sagen, Karlsruhe am Samstagabend, dann auswärts nach der Länderspielpause in Münster und zu Hause gegen Darmstadt. Also durchaus. Wenn man sich da eben rausarbeiten sollte, könnten das sehr interessante Spiele werden, obwohl ich auch sagen muss, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Thun musste jetzt halt auch mit den Neuzugängen schauen, mit was für einer Elf gehe ich denn rein. War natürlich undankbar, muss man auch sagen, mit zwei Niederlagen zu starten. Gut, Bielefeld nehmen wir jetzt mal so ein bisschen zur Seite, das war Unterzahl. Klar, man darf sich trotzdem nicht so 5 Gegentore fangen. Ich glaube, das ist uns auch allen klar. Aber man kann auch gleichzeitig sagen, lieber diese Niederlagen jetzt als halt irgendwie Mitte, Ende der Saison. Und dann muss ich sagen, also again, ne, gegen Paderborn, das war keine 90 Minuten Hurra-Fußball. Und ich glaube, ich sag mal vorsichtig, wäre die Nachspielzeit ein bisschen länger gewesen, hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen hinten raus zittern müssen. Aber trotzdem finde ich, also Itten hat sich da sehr, sehr gut schon eingefunden, ist halt einfach eine absolute, also ist als Stürmer vorne drin, passt super, glaube ich, auch einfach zu diesem Tune-System. Und er hat natürlich jetzt einfach den Vorteil, er muss halt dahinter so ein bisschen gucken, ne, welche Positionierung bekommt welcher Spieler. Ich glaube, Appelkamp, der noch so ein bisschen gucken muss, wo findet er sich da ein. Aber gerade mit Muslija, finde ich, haben sie da auch einfach nochmal einen richtig guten Transfer holen können, der da, glaube ich, auch einfach nur dieses Spielerische reinbringt. Und da bin ich sehr gespannt, was wir da jetzt noch von Düsseldorf sehen können. Michi, hast du auch da irgendwie noch einen Take zur Fortuna?
Ich habe einen Take, dass die Fortuna mich irgendwie immer rätselnd hinterlässt. Also jedes Jahr denkt man sich immer, auf den Kader schaut, ja, Wahnsinn, super Mannschaft, das kann gut gehen. Und jedes Jahr, dann ist man auch irgendwie irgendwann getrieben bei der Bewertung dieser Mannschaft davon, dass sie eigentlich aufsteigen müsste, dass sie eigentlich oben mitspielen müsste. Und dann sieht man aber manchmal Spiele, also sorry, nochmal das Fürth reinzubringen. Letztes Jahr, im Ende Februar war das, Düsseldorf zu Hause gegen Fürth. Und ich dachte mir, wie kann man mit so einer guten Mannschaft einen so schlechten Fußball spielen? Da war Daniel Thun damals dann auch wirklich sehr ernüchtert danach. Da hat Fürth dann das gewonnen. Das war der letzte Auswärtssieg von Fürth übrigens im Februar in Düsseldorf. Und da dachte man damals ja schon, okay, die werden auf keinen Fall mehr da oben mitspielen. Haben es dann ja doch noch gemacht, weil sie sich immer wieder fangen, weil sie auch die individuelle Klasse haben und weil Daniel Thun auch einfach ein sehr guter Trainer ist. Aber wenn man jedes Jahr sagt, ja, die könnten eigentlich, sie machen es aber nicht, dann ist irgendwann ja auch so eine self-fulfilling prophecy. Ja, die schaffen es ja eh nicht. Der Saisonstart hat dann manche vielleicht darin bestätigt, aber ich sehe schon auch, wie gesagt, Cedric Itten passt da sehr gut rein. Muslija war jetzt in Paderborn gut. Dieses Tor, das zweite war es, glaube ich, war einfach auch sehr gut gemacht von Muslija. Also das sind individuell sehr gute Spieler. Man hat sich sehr klug verstärkt. Also auch das wird eine Mannschaft sein, die ich in den Top 6 erwarte. Ob sie jetzt dann ganz klar oben wegmarschieren werden, weiß ich nicht. Wer macht das in der zweiten Liga? Vermutlich keiner. Aber schon auch eine Mannschaft, die auch da, die nicht bei 3 Punkten stehen bleiben wird, sondern das eher mal so für 20, also eine 20, sagen wir mal 15-fachen wird, die da dann doch eher weiter oben landen wird am Ende. Man sollte sich, glaube ich, keine Sorgen um die Fortuna machen auch. Habe ich nach dem ersten Spiel gemacht und werde ich auch weiterhin nicht machen. Dafür ist der Kader einfach zu gut und Daniel Thun ein zu guter Trainer.
Ja, da würde ich mitgehen. Ich würde sagen, wir werfen dann einmal einen Blick auf die beiden Absteiger, auf Kiel und Bochum. Ich würde mal sagen, die haben sich ihren Saisonstart ein bisschen anders vorgestellt, vorsichtig ausgedrückt. Beide bisher, jeder mit einem Sieg, also mit 3 Punkten, 2 Niederlagen. Kiel hat jetzt am Wochenende in Fürth gewonnen. Michi freut sich. Und Bochum am zweiten Spieltag gegen Elversberg. Da muss man aber auch zu sagen, ein bisschen profitiert sicherlich auch von dem frühen Platzverweis der Elversberger. Bochum jetzt gegen Schalke verloren am Samstagabend. Muss man sagen, sagt glaube ich auch viel darüber, was Muslic in kurzer Zeit aus diesem Schalke-Team geformt hat. Also ja, klar, dieses Kaiserslautern-Spiel, das war, glaube ich, für viele ein bisschen ernüchternd. Und man muss, glaube ich, auch einfach sagen, wir hatten schon mal ein bisschen angekündigt, ich glaube, Schalke-Spieler unter Muslic werden keine spielerische Meisterleistung, aber sie bringen eben das auf den Platz, was Schalke so ein bisschen abhandengekommen ist. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und das ist eben diese Giftigkeit auf dem Platz wieder, ne? Dieses, also in ganz großen Anführungszeichen, Malocha-Fußball so ein bisschen und dann natürlich aber trotzdem immer mit der spielerischen Klasse von dem Süller beispielsweise, Karaman und Co. Also da ist schon ordentlich Potenzial trotzdem in der Mannschaft und Bochum, ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, die Laune bei Bochum ist, glaube ich, weiterhin nicht so richtig gut. Also ich gehe auch noch mit. Ich bin immer noch nicht der festen Überzeugung, dass mit Hacking weiterzumachen wirklich so die richtige Idee war. Und Lisa möchte dazu gerne was sagen.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen floskelhaft fast, wenn man das sagt, aber so die Absteiger sind nicht unbedingt automatisch die dann automatisch irgendwie wieder ganz oben sind, die es direkt wieder schaffen. Ich glaube, wir haben auch oft genug hier im Podcast schon gesagt, die zweite Liga ist so eng und teilweise so unvorhersehbar, dass ich also nach den ersten drei Spieltagen da noch gar nicht so ein hartes Urteil fällen wollen würde. Das ein oder andere Spiel, gerade wenn wir jetzt über Bochum sprechen, zu Kiel, kann Michi vielleicht gerne gleich noch zwei, drei Sätze mehr sagen in Sachen Fürth. Aber auch das Bochum-Spiel jetzt am Wochenende gegen Schalke kann natürlich anders laufen und eine ganz andere Richtung bekommen, wenn man zum Beispiel diesen Elfer macht, dass dann ein Loris Karius den nicht so ganz gut getretenen Elfer auch rausholt. Ja, das passiert an einem Tag, aber auch sowas könnte einem Spiel eine ganz andere Richtung geben. Und du hast das gerade schon angesprochen, ne? Schalke ist jetzt auf so einer kleinen Positivwelle, würde ich's nennen. Also ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt so wirklich viele positive Stimmungen und so einen kleinen Hype in dieser Bubble wahrgenommen habe, wie er jetzt gerade ist. Es freut mich persönlich sehr. Ich bin auch ein bisschen neidisch, was da quasi jetzt ein neuer Trainer auch so bei den Fans bewirkt und wie es da gerade läuft. Spielerisch, ja, keine Offenbarung und noch Luft nach oben, aber einfach so die Mentalität, die Leidenschaft, um zwei so Buzzwords reinzubringen, das stimmt halt gerade. Und dann zieht man solche Spieler halt auch, gerade wenn es dann Heimspiele sind. Jetzt mit der Bochum-Brille drauf geguckt, ja, nicht der Start, den man sich irgendwie erhofft hat, aber würde ich mir jetzt auch erstmal noch ein paar Spieltage angucken, weil das auch so ein Spiel war, wo ich sage, das kann auch anders laufen, wenn einfach einzelne Situationen anders passieren. Aber ja, wird spannend. Also ich war nicht bei denjenigen, die gesagt haben, Bochum und Kiel gehen bestimmt direkt wieder hoch, weil das irgendwie zu einfach wäre, gerade in der zweiten Liga, so wie sie sich auch die letzten Jahre gezeigt hat.
Ja, ich würde bei Bochum noch einhaken. So eine Personalie, wir haben es bei Robin Knoche bei Nürnberg gesagt, ich würde halt bei Bochum mal einmal auf Kevin Vogt gucken, weil ich würde sagen, die Stütze, die er sein soll, also das funktioniert bisher auch noch nicht so ganz. Klar, er verschießt dann halt auch noch den Elfmeter. Man muss halt auch sagen, also ohne da jetzt zu viel rein interpretieren zu wollen, aber das sah halt auch schon, also der war halt auch einfach
der war nicht gut geschossen, das können wir wirklich also, so sagen, ja. Keine.
Ich glaube, Simon Terodde hat dazu im bei Sky gesagt, ja, niemals halb hoch. Also es gibt halt wirklich so eine goldene Regel, Elfmeter niemals halb hoch schießen. Das geht einfach nicht gut. Und man muss auch einfach sagen, also davon abgesehen, dass er den Elfmeter nicht reinmacht, ich finde ihn auch in der Abwehr, bringt er da definitiv noch nicht die Stabilität, die er bringen sollte. Das ist auch nicht exklusiv meine Meinung. Das hatte, glaube ich, Annalena Orlowski, die ja auch im Rasenfunk für Bochum gerne mal unterwegs ist, auch geschrieben. Also da gibt es sicherlich noch Fragezeichen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie, ne, also keinen großen Grund zur Sorge. Aber man muss eben einfach sagen, ne, jetzt Münster, Paderborn, Nürnberg. Ne, also du hast immer so, wie gesagt, nach drei Spieltagen brauchen wir jetzt nicht groß anfangen mit, ja, das sind dankbare und undankbare Gegner. Das ist, wie gesagt, nicht klar formulierbar. Aber ja, also sie sollten irgendwie so langsam mal ihren Weg in dieser Liga auch finden und halt trotzdem checken, dass sie halt in vielen Spielen als Favorit gelten, einfach weil sie Absteiger sind. Und da fehlt mir halt zum Teil noch ein bisschen was. Lass uns einmal ganz kurz noch auf Kiel blicken. Wie gesagt, jetzt in Fürth gewonnen. Ich habe, Michi und ich hatten beide das Vergnügen, sie über 90 Minuten zu sehen. Ich bin im bisschen besseren Ausgang als du, Michi. Tut mir leid an der Stelle. Man glaube, man könnte fast sagen, Kiel hat jetzt gegen Fürth geschafft, die Tore vorne zu machen und diese Effizienz mitzubringen, die sie eben gegen Bielefeld noch nicht drin hatten. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, die Frage ist, ob, also sie waren effizient, aber wahrscheinlich gar nicht effizient genug, wenn man auf die Großchancen und auf die Expected Goals schaut, was jetzt auch, also spricht für Kiel, dass sich die Chancen herausgespielt haben, spricht nicht für Fürth, dass sie da, also 3,6, 3,7 Expected Goals in einem Heimspiel zuzulassen, puh, in einem Auswärtsspiel sich zu erspielen, okay. Und hat auch dazu gepasst, also ich fand die Kieler gut, sie waren griffig, man hat auch, finde ich, gesehen bei manchen, dass so die Bundesliga was gebracht hat, sie haben sich auch klug verstärkt, also so die, insgesamt die Geschwindigkeit bei manchen Spielern, ich fand Tech Hilsen in dem Spiel sehr gut, nicht nur wegen des Tores, auch Knutzen im Mittelfeld, Robert Wagner, ich habe ihn sehr vermisst in Fürth, habe wieder gesehen, warum ich ihn vermisse, also gute Verpflichtung da für die Sechs. Also insgesamt einfach ein sehr reifer Auftritt, Tolkien hat das 2-0 ja noch gemacht, auch das super Spiel fand ich, also da hat man nicht gesehen, dass da eine Mannschaft spielt, die in den letzten zwei Spielen zweimal verloren hatte in der zweiten Liga. Und sie haben jetzt ja auch nicht, sie sind ja nicht untergegangen in den beiden Spielen, sondern die waren beide eigentlich, sagen wir, unglücklich in den Niederlagen. Vor allem das, am ersten Spieltag. Klar, gegen Bielefeld, da kann jeder mal verlieren, das ist klar. Aber, ja, klar. Aber also auch das, bei Holstein Kiel will ich mir gar keine Sorgen machen. Da gilt auch das Gleiche wie bei Fortuna Düsseldorf mit Marcel Rapp, einfach einen sehr guten Trainer. Das in der letzten Jahr in der Bundesliga schon, der Fußball sah sehr gut aus. Sie haben wieder sehr viele Bausteine, um weiterhin guten Fußball zu spielen. Sie haben mit Phil Harris einen super Stürmer vorne drin, der hat zwar kein Tor jetzt gemacht, sind Fürth aber trotzdem auch wieder gefährlich war in mehreren Situationen. Sie haben ein gutes Mittelfeld. Sie haben im Tor gewechselt. Jonas Krumrei ist da jetzt ja im Tor. Also vielleicht für manche etwas überraschend. Fand ich aber auch in dem Spiel sehr gut, sehr sicher. Also das sind eben sehr viele Bausteine da, um ein stabiles Fundament erstmal zu bauen und um daraus dann auch wieder was Gutes zusammenzubauen. Also mich haben sie überzeugt in diesem Spiel. Auch klar, auch da kann man jetzt sagen, steigen auf jeden Fall wieder auf, aber würde ich auch mal eher in die obere Tabellenhälfte auf jeden Fall setzen, auch wenn sie da momentan noch eher weiter unten stehen. Aber das hat mich einfach in allem, sie waren dann defensiv in der zweiten Halbzeit auch gut gestanden, haben sehr wenig zugelassen, haben das kompakt verteidigt. Also das war einfach rundum ein gelungener Auftritt und das ist ja für einen Bundesliga-Absteiger, der sich erstmal fangen muss in so einer Liga, dann nach zwei Spieltagen, ja, wo man dann gern mit dem viel zitierten Rücken zur Wand steht, schon ein sehr guter Auftritt von Holstein Kiel. Über Fürth sprechen wir vielleicht mal anders mal. Das
war nicht so gut. Michi möchte nicht.
Nein, ich möchte heute nicht sprechen. Hört den Fürther Flachpass.
Das solltet ihr auf jeden Fall sowieso machen. Nee, zu Kiel noch eine Sache, das wurde auch im Forum geschrieben, so ein bisschen das Fragezeichen ist rund um die Innenverteidigung noch, weil es da eben noch überhaupt gar keine feste Besetzung gibt. Sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass Komenda eben noch verletzt ist. Aber da muss man auch sagen, also das hat man gegen Bielefeld einfach gesehen, dieses Hinten-Raus-Spielen, das funktioniert halt noch nicht so ganz, weil da glaube ich einfach zum Teil die altbewährten Automatismen noch nicht so da sind, ist ja auch irgendwie klar, wenn du immer wieder wechselst. Aber deshalb war man zum Beispiel gegen Bielefeld da, glaube ich, auch relativ anfällig. Aber generell würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Also die spielen guten Fußball. Die sind schon in vielen Bereichen gut dabei und sie haben halt so eine gewisse Resilienz durch die, auch nur durch dieses eine Jahr Bundesliga, aber einfach mitgebracht. Und das ist schon, ja, durchaus gut für sie, ne? Also man muss ja einfach sagen, Kiel ist dann auch einfach nicht der klassische Absteiger, ne? Weil man einfach mehr zweite Liga in den letzten Jahren gespielt hat als Bundesliga. Und ich glaube, vielleicht fällt es ihnen deshalb auch nicht so wahnsinnig schwer, sich dann auch wieder in dieser Liga einzufinden, auch wenn man eben anfangs Schwierigkeiten hatte. Wir schauen noch da einmal gerade drauf, was da jetzt als nächstes ansteht. Genau.
Ich gehe ganz kurz rein dazwischen. Dokumente hat jetzt wieder mitgespielt. Also der ist ja auch zurück. Ja, also genau. Er war verletzt, genau. Und das war ja auch ein Thema vor dem Spiel. Hat mir auch die PK von Marcel Rapp angeschaut und hat jetzt auch zum ersten Mal wieder mitgespielt. Also auch der Baustein ist dann wieder da, der altbewährte Kieler Baustein. Insofern geht es wahrscheinlich auch da aufwärts und man wird vermutlich nicht jedes Spiel jetzt wieder eine andere Dreierkette sehen, sondern kann sich da auch finden und untermauert unsere These, dass Holstein Kiel vermutlich relativ schnell da unten rauskommen wird.
Ja, genau. Man hat noch als Zusatz natürlich noch im DFB-Pokal beim FC Homburg gewonnen. Ich glaube, ohne viel Trara, das kann man, glaube ich, noch dazu sagen. Also es war jetzt kein aufregendes Spiel, sagen wir mal so. Und jetzt kommt eben als nächstes Hannover. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, auf diesem Smash-Up Titz gegen Rapp. Das könnte, glaube ich, durchaus eine interessante Partie Samstag 13 Uhr werden. Und nach der Länderspielpause geht es dann nach Schalke. Da gibt es auch ein Wiedersehen unter anderem zwischen Finn Porat und seinem alten Verein direkt wieder. Und dann eben Sonntag darauf gegen Karlsruhe. Also ja, ich gehe da mit eurer Einschätzung mit. Ich glaube auch bei Kiel vor allem sehe ich ehrlich gesagt ein paar mehr Ansätze generell im Spiel, aber auch, dass man sich da durchaus auch in die Top-Mannschaften da noch vorarbeiten könnte. Lass uns von den Absteigern zu den Aussteigern in diese Liga noch gehen. Dresden, die konnten nämlich gestern den ersten Saisonsieg gegen, na klar, Bielefeld einfahren. Und da muss man sagen, trotz der Verletzung von Christoph Daferner und Vincent Vermey, den hatte man ja noch aus Düsseldorf geholt. Man hat in der, ich glaube, 108. Minute der Nachspielzeit oder so, dank einem absoluten Traumtor von, nee, gar nicht wahr, es war die 98. Minute, ist auch egal. Absolutes Traumtor von Luca Herrmann, es hat sich angefühlt, 408. Minute. Muss zu Dresden sagen, Michi hat sie ja auch schon gesehen, ja, das war alles geplant, hatten ja auch durchaus gute Ansätze bisher, ne? Also einige Tore gefallen, Abwehr ein bisschen vogelwild zuletzt und ja auch im Pokal muss man sagen, ein bisschen unglücklich vielleicht hinten raus, gegen Mainz rausgeflogen, unter anderem weil man aber bisher vielleicht auch ja offensiv die Fehler der Defensive nicht ausgleichen konnte. Kann man vielleicht so sagen. Man muss sagen, gerade in den ersten 45 Minuten gestern war das eine richtig, richtig gute Leistung von Dynamo. Die waren körperlich da, die waren kämpferisch da und eben auch spielerisch, ne? Das soll nicht untergehen. Also sie sind durchaus auch jetzt in der zweiten Liga angekommen. Und ich muss ja sagen, also sehr von sehr, sehr vielen Leuten ja auch als Absteiger getippt, unter anderem auch von mir, glaube ich. Was ich auch irgendwie, sie zeigen durchaus, dass man da vielleicht nicht reingehören möchte und da vielleicht einfach ein bisschen unter dem Radar fliegt, weil eben Bielefeld der Mitaufsteiger war und man von denen einfach mehr gesehen hat in den letzten Wochen und Monaten. Aber Michi, vielleicht auch einmal kurz deine Einschätzung, weil du sie ja gegen Fürth auch gesehen hast.
Ich habe es ja direkt am ersten Spieltag gesehen und das ging ja dann maximal schlecht los für so einen Aufsteiger, dass man schon nach 28 Sekunden, glaube ich, war es, das 0-1 kassiert im Spiel. Also für Fürth war das damals gut, weil man diese Wucht, die ein Aufsteiger ja entwickelt, das waren, glaube ich, auch 4.000 bis 5.000 Dresdnerinnen und Dresdner da. Insofern, da kann man diese Wucht schon mal ein bisschen bremsen, die einem dann entgegenkommt. Aber ich fand trotzdem, dass sie auch für den Aufsteiger da schon gute Automatismen gezeigt haben, dass sie guten Fußball gespielt haben. Und wie du gerade schon angedeutet hast, Eva, war es dann eher die Defensive, warum sie in Fürth dann verloren haben. Sie haben ja 2 Tore geschossen auswärts, das ist erstmal nicht schlecht als Aufsteiger. Haben aber halt 3 kassiert gegen Fürth und vor allem da ist beim, weiß nicht, wer das Tor gesehen hat von Futkoi, wie er dadurch durch 3 Mann eigentlich einfach durchspaziert. Das hat er jetzt gegen Kiel genauso versucht und dann ist er einfach im ersten Gegenspiel abgeprallt. Also das, da muss auch die Verteidigung dann ankommen und ich glaube auch, dass sie, wenn sie sich das schwer tun in der Liga, wenn sie lang gegen den Abstieg spielen, wenn sie vielleicht sogar absteigen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe sie auch dahin getippt zumindest mal, wenn sie dann absteigen würden, dann vermutlich eher aufgrund der Defensive und nicht aufgrund der spielerischen Komponente und der Offensivpower, die sie entwickeln können. Da Ferner auch in Fürth schon gefährlich gewesen, jetzt hast du gesagt, verletzt, aber trotzdem auch ein guter Stürmer, der offenbar ja auch nur in Dresden funktioniert und sie müssen halt die Defensive in den Griff bekommen. Wenn das klappt, dann können sie da auch lang wahrscheinlich dann auch um den Klassenerhalt mitspielen. Also das sehe ich auf keinen Fall schwarz, auch wenn sie der Saisonstart nicht so gut war. Aber ich habe tatsächlich nur bei der Defensive da Bauchschmerzen.
Ja, würde ich komplett mitgehen, Michi. Da Ferner hast du gerade angesprochen, ist für mich dann immer so klassischer Fall von, ich sitze in der Redaktion und es passiert irgendwie was, Da Ferner macht ein Tor, dass ich dann sage, auch ein Ex-Nürnberger, der bei uns nicht so funktioniert hat, aber da passt er rein und da läuft. Deshalb, das ist, glaube ich, auch ein Spieler, sobald der wieder zurück ist, hat man da vorne eine offensive Wucht und wird da auch das ein oder andere nach vorne sehen können. Also ich glaube jetzt tatsächlich auch gegen Bielefeld, ich will jetzt nicht sagen glücklich, das ist ein bisschen vielleicht zu negativ, aber ein Stück weit schon auch glücklich, dass man natürlich so ein Traumtor dann in der 98. glaube ich war es macht. Ja. War dann für Bielefeld zu 10 natürlich ehrlicherweise auch deutlich schwerer dagegen zu halten und dann ist es halt einfach mal so eine Szene, die, ich will jetzt nicht sagen, einmal im Jahr so passiert, aber viel öfter vermutlich nicht, dass man den dann auch so trifft und so reinmacht und das Spiel dann halt noch so dreht, ist so ein bisschen das Glück des Tüchtigen vielleicht, dass man da als Dresden dann auch sagt, okay, man zieht so ein Spiel. aber bin auch gespannt, was da noch kommt. Also jetzt so von den ersten Eindrücken würde ich auch nicht sagen, dass sie wie so ein klarer Absteiger aussehen oder sich präsentiert hätten, obwohl ich sie auch getippt habe. Aber ich glaube, so ein bisschen das, was du gerade auch angerissen hattest, Eva, so sind ein bisschen unterm Radar gewesen und der Hype um Bielefeld war halt sehr, sehr groß und man hat da sehr, sehr viel mitbekommen, dass das so ein bisschen der Kontrast an der Stelle, glaube ich, einfach ist, dass man von Dresden nicht so viel vielleicht gesehen oder gehört hat, von der großen Fanszene und krassen Choreos, vielleicht an der einen oder anderen Stelle abgesehen.
Ja, ich würde noch dazu ergänzen, ich muss auch einfach sagen, Dynamo hat das in Überzahl sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also die haben Bielefeld auch wirklich tief in die eigene Hälfte gepresst, kaum Chance zum Kontern gegeben. Also ich meine, im Endeffekt hätte, glaube ich, Marvin Melem, hätte er das Ding nicht gefühlt 10 Meter neben das Tor gesetzt. Auch noch, also gab es halt diesen einen Moment, aber ich meine, es ist halt keine Selbstverständlichkeit, ne? Dass man in Überzahl dann doch, also ich habe es eben einmal angesprochen, Düsseldorf hatte durchaus Probleme gegen Paderborn. Wir erinnern uns an den ersten Spieltag Magdeburg in Überzahl gegen Braunschweig, wo sie das am Ende noch verlieren. Also es ist eben nicht selbstverständlich und Dynamo hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die waren taktisch einfach richtig gut eingestellt. Thomas Stamm macht das einfach gut da, der passt da irgendwie auch einfach zu Dresden und da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also ich hatte aber das Gefühl, es war gar nicht so schlecht, dass sie eben nicht diesen klassischen Stürmer vorne drin haben. Also man muss ja auch sagen, Stefan Kutschke ist halt auch weiterhin einfach nur Ergänzungsspieler, ne? Den bringst du halt hin rein. Der ist halt einfach, also mal abgesehen, dass man ihn persönlich durchaus kritisieren kann, was er so neben dem Spielfeld macht, ist es natürlich trotzdem irgendwie so eine Geschichte, wo man gut sagen kann, ja, das, also Stamm hat auf jeden Fall auch einen guten Plan ohne Stürmer und er schien fast etwas besser zu funktionieren als mit Stürmer. Einfach weil man sich so taktisch vielleicht ein bisschen anders orientieren konnte. Auch da einmal kurz, also wie gesagt, man ist im Pokal gegen die Mainzer rausgeflogen und hat jetzt eben als nächstes Sonntag 13:30 gegen Schalke. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, rein fantechnisch auf jeden Fall schon mal eine absolute Brecherpartie. Dann Sonntag die Woche drauf, beziehungsweise 2 Wochen später nach der Länderspielpause in Elversberg und dann nochmal sonntags gegen Hannover 96. Das sind eben die Partien. Und dann schauen wir einmal ganz kurz auch auf Bielefeld. Klar, die nach 2 Siegen in der Liga gegen Düsseldorf und Kiel und den Pokalsieg gegen Werder. Mit der ersten Niederlage, sogar der ersten Liga-Niederlage seit dem 8. März 2025 und ich glaube, seit der ersten Heimniederlage seit Februar oder so. Es war das 100. Spiel von Mitch Kniart und ich muss das einmal kurz sagen, es gab in 120 Jahren Vereinsgeschichte mit Daten, mit denen man wirklich arbeiten kann, das sagt man so 70er Jahre ungefähr, nur 4 Trainer vor ihm geschafft, dass hier jemand mit mehr. Und das war Ernst Middendorf, das erste Mal von 1988 bis 1990, da hat er 102 Spiele. Hans Wendland 113 Spiele von 1966 bis 69. Und dann Benno Möhlmann 119 von 2000 bis 2004. Und nochmal Middendorf, klar. Der Ernst, 143 Spiele von 1994 bis 1998. Das sagt auch sehr viel darüber hinaus. Kontinuität auf dem Trainerposten ist Lava bei Arminia. Von daher freue ich mich umso sehr. Man muss auch dazu sagen, dass, also, die wurden geehrt vor Spielbeginn und dann gab es auch wieder die obligatorischen Kniart-Rausrufe. Wurde dann ein bisschen das Spiel schon letzte Saison umgedreht, dass man so ein bisschen, weil er ja selber auch gesagt hat, Kniart raus, war eben sein Doppelname. Und er wird so ein bisschen, er findet selber, glaube ich, auch ganz lustig. Aber das Spiel hätte er sicherlich gerne auch gewonnen. War ehrlich gesagt nichts, wie gesagt, über weite Strecken. Man muss sagen, Marvin Melem, ja schon so einer der, ich sag mal, Königstransfers bisher für Bielefeld, der passt irgendwie noch nicht so ganz ins System. Generell, das System hat gestern auch einfach nicht funktioniert. Also das hat keiner so richtig verstanden. Aber man muss jetzt auch sagen, Melam bekommt jetzt auf seiner Position eben wieder Konkurrenz, denn Marius Wörl ist zurück. Also der wurde vor Anpfiff schon gefeiert, als wäre es, weiß ich nicht, ein Siegtor oder so. Also das war irgendwie schon ganz schön zu sehen. Aber generell muss man, glaube ich, einfach sagen, ich hoffe einfach, wir sehen mehr von dem Bielefeld aus der letzten Saison als vor 2. Da ist man nämlich auch mit einem Pokalsieg und einem Derby-Sieg damals in die Saison gestartet. Und wir wissen alle, dass es hinterher einen Pfostenschuss gegen Halle brauchte oder der Hallenser, um in der Liga zu bleiben. Aber generell, glaube ich, ich bin jetzt einfach mal froh, dass wir mal wieder verloren haben. Und wir können jetzt auch, also es war anstrengend auch jetzt irgendwann mal. Ich wusste nicht, wann passiert. Ich hätte es gerne nicht gegen Dresden gemacht, sage ich auch ganz ehrlich.
Bist du wirklich froh, dass der Hype jetzt so ein bisschen gestoppt ist, was jetzt die Niederlage angeht? Wirklich, ich war immer ein bisschen neidisch die letzten Wochen und Monate und dachte mir, boah, Bielefeld-Fan, das müsste eigentlich das sein, was gerade mit am meisten Bock macht. Nicht nur wegen Aufstieg, Pokalfinale, auch so die Stimmung rund um den Verein, dass ich jetzt gedacht hätte, ja okay, ist jetzt ein kleiner Dämpfer, aber weiter geht's und das immer noch sehr, sehr positiv bewerten würde, so aus der nicht Bielefeld-Fanbrille, aber interessierter Beobachter-Fanbrille. War dir der Hype schon ein bisschen zu viel an der Stelle jetzt in den letzten Wochen?
Ja, ich glaube einfach, weil, also man muss einfach sagen, es ist, solche Hypes ziehen einfach Leute an, die man vielleicht auch einfach, also, ne, die dann auf einmal alle da sind. Ich habe es ja in der ersten Folge angesprochen, was halt momentan dahinter steckt, hinter diesem Hype. Ich check auch, wenn das irgendwann allen anderen Fans auf den Keks geht, ne, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, also, ne, ich finde diese Diskussion, wer leidet am meisten, sowieso immer so ein bisschen schwachsinnig, weil es ist einfach subjektiv, so, ich verstehe jeden Club-Fan, der sagt, ey, wir haben die meiste Scheiße, ehrlich gesagt, mitgenommen, ne, frag mal irgendwie beim MSV Duisburg oder 1860 München nach, ne, also das ist halt sowieso subjektiv, ich glaube, ich bin ganz froh, dass es jetzt passiert ist mit der Niederlage, dann hat man eben auch Chance, das jetzt ganz gut einzuordnen und es geht jetzt eben am Samstag gegen Eintracht Braunschweig weiter, aber generell, also, ja, es macht trotzdem Spaß, Bielefeld-Fan zu sein, aber ganz liebe Grüße an die Leute, die dann direkt nach dem Gegentor gestern das Stadion verlassen hat. Ne? Spiel dauert so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift, auch wenn es 11 Minuten sind. Ja. Und genau, über die Schiedsrichterleistung habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock jetzt zu diskutieren. Ich sage nur noch mal, wenn so ein VAR-Check 3 Minuten dauert und dann ist nicht so ganz klar, was der Schiedsrichter mit seiner Geste meint, das werden wir dann ja bald geklärt haben. Auch dass beziehungsweise auch in der zweiten Liga überall, glaube ich, jetzt auch die, ich glaube, nach der Länderspielpause die Stadionansagen bei allen Zweitligisten starten, wenn ich da richtig informiert bin. Aber gut, so viel dazu. Genau, Bielefeld jetzt eben gegen Braunschweig und danach der Länderspielpause. Da brauche ich, glaube ich, sogar keinen Zettel, um das rauszufinden. Geht es erst gegen Magdeburg am Freitagabend und dann kommt die Spielvereinigung Fürth auf die Alm. Ein Spiel, was ich leider verpassen werde. Es tut mir sehr leid.
Ich nicht. Ob es mir dann leid tut, werde ich danach sehen. Aber ich werde da sein. Schauen wir mal. Ist auch wieder klar. Dann, wenn ich einmal nach Bielefeld komme in 4 Jahren, dann bist du dich da, Eva. Das ist natürlich auch der größte Zufall.
Ja, alles mit Absicht. Nein. Ja, eine ganz kleine Sache. Ich wollte eigentlich habe mich selber versprochen. Und zwar wollte ich so ein bisschen Sachen neben dem Platz hier noch reinbringen. Einmal bei Bielefeld, einfach weil ich weiß, da gibt es ein bisschen Diskussion, weil der Stadionsprecher der Bielefelder Damen durchaus aufgefallen ist wegen, sagen wir mal, AfD-nahen Äußerungen und eben auch Social-Media-technisch. Und da muss man sagen, ist es manchmal vielleicht auch ein Nachteil, dass es jetzt eben diesen Hype gibt, weil sowas vielleicht dann manchmal ein bisschen untergeht. Aber da kann man schon sicher sein, das wird von den Fans auch ganz gut angesprochen, dass eben das nicht weitergeht. Aber man muss da leider einfach sagen, da ist eben auch der Fußball der Frauen, gerade dann, wenn es eben nur Regionalliga, also dritte Liga ist, dann tatsächlich, weil eben viel auf ehrenamtlicher Basis passiert, geht dann immer so ein bisschen unter, leider. Aber so viel dazu noch. Gut. Dann lass uns auf 2 Teams gucken, die bei ganz, ganz vielen tatsächlich als Abstiegskandidaten gelten oder gegolten haben. Und das sind Braunschweig und Elversberg. Und da muss man sagen, die beide mit einem guten Start in die Saison, also Braunschweig, also beide 6 Punkte, und dazu muss man sagen, wenn ich richtig nachgeguckt hatte, hat Eintracht Braunschweig 6 Punkte letztes Jahr erst nach dem Derby-Sieg gegen Hannover im Oktober 2024 gehabt. Wow. Es ist Montag. Naja, morgen. Und generell, also Braunschweig, die hatten ja einen Wochenende mehr Pause, weil ihr Gegner, der VfB Stuttgart im DFB-Pokal ja den Supercup gespielt haben. Ich weiß, ich wiederhole mich da. Ich finde das ehrlich gesagt immer noch ein Unding, dass am Ende des Tages die unterklassigen Vereine darunter leiden müssen, in Anführungszeichen, und eben dann eine englische Woche haben. Ja, sehe ich irgendwie immer noch nicht so als ganz fair an, aber gut. Genau, Braunschweig jetzt eben mit einer 2-0-Niederlage gegen Karlsruhe. Die haben das spielfreie Wochenende genutzt, um nochmal so ein Mini-Trainingslager zu machen, was ein bisschen komisch klingt nach 2 Siegen und nach 2 Spieltagen. Aber da ging es, glaube ich, Heiner Back aus vor allem um das Spiel mit dem Ball. Ja, war jetzt nicht so gut gegen Karlsruhe, kann man, glaube ich, sagen. Aber ich glaube, da, also in Braunschweig, behält man da die Ruhe. Das war ja trotzdem auch alles gut soweit. Ja, also Michi, du hast ja Braunschweig auch gesehen, er hebt schon hier die Hand. Was hast du zu Braunschweig zu sagen?
Ich habe Braunschweig gesehen, habe sie in den letzten Jahren noch öfter gesehen und fand sie, dass er tatsächlich, das war ja vor 2 Wochen, 3 Wochen, ich weiß gar nicht mehr, also auf jeden Fall vor einigen Tagen, erst, dass sie da tatsächlich besser aussahen insgesamt, als sie es in den letzten Jahren getan haben. Ich muss auch sagen, also die haben dann da einfach auch ein paar ganz gute Transfers getätigt für das Spiel mit dem Ball. Lino Tempelmann, Robin Häuser, das sah einfach gut aus. Sie haben dafür Rayan Philipp verloren. Dafür war Erencan Yadimci im Spiel gegen Fürth, fand ich gut. Also es hat offensiv schon besser ausgesehen. Weshalb ich aber immer noch ein bisschen Bauchschmerzen habe, also dieser Sieg gegen Fürth, da lagen sie auch erstmal hinten und dann haben sie mit zwei relativ guten Angriffen, relativ schnellen Angriffen, bei der die Fürther Defensive, die ja gerade schon wieder die 2 schlechteste der Liga ist, nicht gut aussah, da 2 Tore gemacht. Dann sind aber in der zweiten Halbzeit noch schon ganz schön geschwommen, haben dann Fürth viel den Ball gegeben, eigentlich fast schon zu viel, finde ich, dafür, dass man sich auch spielerisch verbessern will in einem Heimspiel, haben das Spiel dann aber trotzdem späten Ausgleich noch gewonnen mit einer Willensleistung. Und da ist Heiner Backhaus natürlich dann sehr glücklich gewesen. Der hat schon vor dem Spiel sehr viel von Herz gesprochen und von, dass man immer alles geben muss. Und wir kennen das, ich kenne das auch aus Fürth von dem Trainer. Wenn man immer von alles geben und sehr viel Herzblut und Gier und Leidenschaft und Kämpfe und so weiter spricht, irgendwann nutzt sich das ab. Und ich bin gespannt, wann sich das abnutzt bei Braunschweig. Also ich sehe bei ihnen weitaus weniger Schwarz als in der letzten Saison. Das ist aber auch nicht schwer. Habt ihr auch in der Vorschau schon ein bisschen besprochen. Also sie sind halt mit Ach und Krach irgendwie drin geblieben, was auch daran lag, dass halt der erste FC Saarbrücken in der Relegation auch nicht wirklich gut war in den Spielen. Also man ist dann drin geblieben, das ist das Wichtigste.
Das hast du freundlich ausgedrückt.
Ja. Ja, ich bin ja freundlicher Mensch tendenziell. Und da hat man, glaube ich, schon darauf reagiert. Es gab ja auch schon diese Wutrede von Sven Köhler, der neue Kapitän jetzt auch ist in Braunschweig. Nach dem Relegationsspiel, wenn man so weitermacht wie in der letzten Saison, dann wird man irgendwann absteigen. Hat offenbar nicht für so viel Freude im Umfeld des Vereins gesorgt. Ich habe auch ein bisschen den Podcast der Kollegen, ein bisschen Werbeblock, Studio Blau-Gelb, kann man sich gerne mal anhören. Da war Sven Köhler und Ron Torben Hoffmann bei einem Live-Podcast zu Gast, auch sehr erfrischend. Also Köhler, neuer Kapitän, nachdem man jetzt Eisen-Ermin ja verabschiedet hat. Auch das war ja ein sehr wichtiger Spieler, Ermin Bicakcic, in der letzten Saison. Also da hat man auch da den Umbruch gewagt mit einem neuen Trainer, eben mit Heiner Backhaus, der ja in Aachen davor war. Also man hat da viel versucht umzudrehen, dafür sind die 6 Punkte jetzt schon mal sehr gut, aber ich bleibe dabei, dass Eintracht Braunschweig trotzdem weit hinten mitspielen wird, weil der Kader individuell zwar besser ist als in der letzten Saison, aber noch nicht weit nicht so gut ist wie der viele andere Mannschaften und ich auch vom Spiel mit dem Ball jetzt bislang nicht so überzeugt war von dem, was ich gesehen habe. Der erste Sieg gegen Magdeburg war ja auch glücklich, da hat man dann mit einem Schuss aus 40 Metern, ich weiß nicht, ich habe nicht abgemessen, aber man hat da auf jeden Fall mit einem Fernschuss dann das 1-0 gemacht gegen Magdeburger, die jetzt auch im ersten Spiel keinen Titz-Hurra-Fußball gespielt haben. Also das waren wichtige Punkte, die muss man holen. Die 6 Punkte hat man jetzt schon mal, die helfen einem vielleicht am Ende, wenn es dann auf wenige Punkte ankommt. Aber ich würde mir das auch gerne, wie Lisa vorhin mal gesagt hat, bei Braunschweig auch noch ein paar Wochen anschauen, um dann ein abschließendes Urteil zu fällen. Aber sie haben jetzt schon mal die Punkte und dann kann man damit auch leichter arbeiten. Das ist schon mal sehr gut für alle Braunschweigerinnen und Braunschweiger.
Ja, und ich finde trotz allem halt auch einfach ein gutes Zeichen von Backhaus, dass man eben gesagt hat, nee, auch nach 2 Spieltagen nochmal also einen Fokus aufs Spiel mit dem Ball legen. Also das fand ich auch schon irgendwie, dass man da direkt sagt, nee, wir erkennen unsere Probleme schon. Gut, man muss auch gleichzeitig immer sagen, gut, das habt ihr dann in der Vorbereitung gemacht. Also die ist dann ja auch nicht so lange her. Nee, aber also generell bin ich sehr, sehr gespannt. Also morgen Abend, 20.45 Uhr, wir haben Montag, logischerweise, wann immer ihr auch in diesem Podcast hört, geht's dann eben gegen Stuttgart im Pokal. Und da bin ich schon... Ja, also ich bin schon gespannt. Also einfach auch nach diesem ersten Spiel der Stuttgarter, das mich doch durchaus, das könnt ihr natürlich alles in der Rasenfunkbesprechung nachhören zu diesem ersten Spieltag, bin ich schon gespannt, was Eintracht, weil sie müssen ja den Ball in diesem Spiel einfach nicht haben. Also das ist ja schon mal klar, dass sie, dass Stuttgart da eben das Spiel machen muss. Und da bin ich sehr gespannt, was wir da von Eintracht Braunschweig sehen.
Das war schon fast perfekter Werbeteaser, du. Morgen im Ersten natürlich oder in der ARD-Mediathek, um natürlich auch meinem Auftrag nachzukommen.
Stark.
Ich bin gespannt. Yes.
Ja, nur als Vollständigkeit halber natürlich am Mittwoch dann das Spiel zwischen Bayern München und Wien Wiesbaden. Am Mittwochabend in Wiesbaden.
Bei den Kollegen im ZDF.
So, dankeschön. Juhu an der Stelle. Lass uns noch kurz auf die SV Elversberg gucken, weil ich würde sagen, die hat uns bisher auch ganz gut überrascht, weil ich glaube, bei der waren sehr, sehr viele auch der Überzeugung, ohne Horst Steffen und ohne gefühlt die Spieler, die Elversberg ausgemacht haben, wird das nichts. Wir waren nach dem Sieg gegen Nürnberg noch ein wenig verhalten. Dann gab es eben diese durchaus unglückliche Niederlage gegen Bochum, hatte aber da auch sicherlich viel mit zu tun mit dem frühesten Platzverweis, glaube ich, in der zumindest in der zweiten Liga, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber jetzt zum Beispiel gegen den FCK am Freitagabend, zwar auch wieder ein Last-Minute-Tor, aber da muss man sagen, hochverdient. Also die haben richtig, richtig guten Fußball über weite Strecken gegen Kaiserslautern gespielt. Und man muss sagen, bisher interessanter Start von Elversberg. Sie fliegen natürlich weiterhin so ein bisschen unterm Radar, beziehungsweise kommen, glaube ich, ganz gut klar mit dieser Underdog-Rolle, die sie trotz der guten letzten Saison fahren.
Ich glaube, da hast du schon was total Wahres gesagt an der Stelle. Die fühlen sich wohl damit, dass sie gerade nicht so gehypt sind, dass sie so ein bisschen unterm Radar fliegen, dass keiner so Erwartungen irgendwie hat, weil man eben weiß, okay, viele Spieler verloren, Trainer weg und es ist eher so eine, mal gucken, wie es wird dieses Jahr. Ich habe sie tatsächlich auch als Absteiger getippt, weil ich nicht so überzeugt war, ob man so einen großen Umbruch in dieser sehr, sehr engen Liga so auffangen kann. Erster Spieltag gegen Nürnberg hatten wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Da habe ich jetzt ehrlicherweise auch noch nicht so viel gesehen, dass ich sagen würde, naja, okay, die bleiben in der Liga und das könnte was werden, war aber halt auch wirklich der erste Spieltag. Deswegen bin ich total gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt am Freitag gegen Kaiserslautern habe ich gefühlt auch nur von Lautern-Fans so aus meinem persönlichen Umfeld gehört, die frustriert waren, dass es nicht so lief, was so ein bisschen auch an der Leistung von Lautern selbst lag. Bin aber total gespannt und glaube, so aus Elversberger Sicht kann man einfach so froh sein, dass es so losging, wie es losging. Wird happy sein, dass man diese 6 Punkte jetzt schon im Sack hat und erstmal deutlich besser dasteht, glaube ich, als man das vielleicht auch selber so eingeschätzt hätte. Also wenn man so die ersten Spiele guckt, so gegen wen muss man ran, glaube ich, macht sich ja schon immer so ein Gefühl breit, so ist das machbar oder wird es eher schwer. Und da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt aus Elversberger Sicht getippt, dass man da mit 6 Punkten ehrlicherweise dasteht. Deswegen, das wird für mich so ein Club ehrlicherweise, wo ich gespannt bin, ob das so weitergeht. Also hat mich positiv überrascht, zumindest mit Blick auf die Zähler, die man jetzt schon gesammelt hat.
Ich habe sie auch auf Platz 16 getippt, bilde ich mir ein. Aber das lag auch ein bisschen noch daran an den Transfers. Wenn man so die ersten Spieltage anschaut, ist es wahrscheinlich nicht mehr dieser aufregende Fußball mit Aslani und Co., der halt einfach dann, wenn man sich jeden Spieltag denkt, Wahnsinn, was die da abliefern, aber es wirkt insgesamt sehr solide. Also auch die Verpflichtungen sind wieder sehr klug. Ich finde immer noch Ole Burg, den Manager der Elversberger, einen der besten der zweiten Liga, auch immer noch sehr unterschätzt. Also wenn andere Vereine nach Sportdirektoren oder Sportgeschäftsführern schauen, sollten sie auch mal da in Saarland schauen, auch wenn es vielleicht ein weiter Weg ist dorthin. Aber der macht einfach seit Jahren einfach extrem gute Arbeit, auch das Trainerscouting, mal der Vincent Wagner auch sehr aufwendig gescoutet. Vincent Wagner auch plötzlich andere Mensch. Ich habe mich gewundert am Freitag bei Sky, wenn dieser Trainer beim Interview ist, und es war Vincent Wagner, der ja optisch jetzt ganz anders aussieht. Wer es nicht gesehen hat, schaut es euch an. Aber auch da Bambasé Conte hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen beim KSC, hat da nochmal Schritte nach vorne gemacht, jetzt auch wieder gut gewesen im letzten Spiel. Amara Conde ist auch solider Zweitligaspieler. Lukas Petkoff findet sich dort immer besser zurecht als Spieler. Schnellbacher ist immer noch da, hat eben wieder ein Tor gemacht. Also das ist auch so einer der letzten Verbliebenen noch dieser ganz erfolgreichen Elversberger Mannschaft. Und dafür, dass man seinen Kapitän verloren hat, den Trainer verloren hat, den Aufstiegstrainer, den Wundermacher fast schon und dann auch noch die besten Talente verloren hat, sind 6 Punkte jetzt schon mal sehr gut zum Auftakt und vermutlich werden sie nicht wieder Relegation spielen, aber das hat schon mal jetzt ein bisschen Hoffnung gemacht, dass man auf jeden Fall vielleicht so unbedarfte Beobachter wie mich dann Lügen strafen kann, dass man auch in diesem Jahr nicht gegen den Abstieg spielen wird, aber auch da ist vielleicht für ein Urteil noch zu früh, aber man hat trotzdem klug gemacht und ich glaube einfach, dass man in vielen Spielen weiterhin solide bis unangenehm für den Gegner sein wird und dann reicht es in der zweiten Liga ja oftmals schon, wenn man dann nach Standards noch gut ist und Tore machen kann, wie gegen den Club, dann kann man Spiele ja auch gewinnen. Ja.
Du sagst es.
Also, ja. Elfter Elversberg, auch von mir erstmal so einen leichten Daumen, der kommt in der Kamera ganz leicht nach
oben. Ja, ich würde halt sagen, es ist halt auch einfach, also man hat halt sehr schnell diese zweite Liga verstanden, ne? Und man muss einfach sagen, du hast gerade gesagt, das ist halt eben nicht mehr der spielerisch ansehnliche Fußball, aber muss man auch einfach sagen, spielen sehr wenige Vereine in der zweiten Liga ansehnlichen Fußball, ne? Also das ist einfach so. Also der Fußball in der zweiten Liga, I'm sorry to tell you, aber der ist halt einfach nicht gut über weite Strecken. Und das ist so, ne, wir haben, ich musste eben kurz dran denken, als du über Düsseldorf gesprochen hast, Michi, ne, dass sie irgendwie am Ende dann doch nochmal rauskommen, sagt eben halt auch viel über die Qualität der zweiten Liga aus. Das ist ein anderes Thema. Aber man muss einfach sagen, einfach hier zu sagen, ja, ey, ganz ehrlich, und dann spielen wir der Durchschnitt der zweiten Liga, das zu schaffen, das ist, wäre unter einem neuen Trainer auf jeden Fall auch schon mal ein, also, das schaffen andere Vereine nicht. Liebe Grüße nach Braunschweig, so, ne? Also, das ist halt eben, wenn man das schafft, eben auf so einem, nicht unter so ein gewisses Niveau zu fallen, eben im Spiel, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dann, also man kann es nicht vergleichen, aber wir haben es ja irgendwann auch mal bei Sandhausen gesehen, ne, dass die eben über viele Jahre hinweg in der zweiten Liga eigentlich nicht über so ein Grundlevel gefallen sind, bis sie es dann irgendwann getan haben und dann ja jetzt auch in der Regionalliga spielen. Aber ja, also generell, und dafür ist der Standort Elversberg, du hast es gesagt, mit Ole Boog, da auf jeden Fall sehr, sehr interessant besetzt. Sie haben übrigens, sie haben im DFB-Pokal knapp gegen die SSV Ulm gewonnen. Eine Partie, die man fast ein bisschen vergessen hatte, glaube ich. Irgendwie. Es war auch irgendwie schwarz-weißes Team gegen schwarz-weißes Team. Es war ein bisschen wild. Aber ja, generell sind wir da, glaube ich, auch gespannt. Lasst mich da auch noch ganz kurz gucken, was die nächsten Gegner sind. Das sind Hertha BSC am Freitag. Ich habe schon mal gesagt, der... Ja, mal gespannt, was wir da sehen. Dann kommt Dynamo Dresden und dann geht es zu Eintracht Braunschweig. Also, ja, mal schauen, was wir von Elversberg in dieser Saison sehen. Und dann machen wir, glaube ich, einmal ganz kurz. Wir haben jetzt schon viele Teams besprochen. Auf Platz 3 der Liga steht gerade der Karlsruher SC. Ich weiß nicht, also man hat 2 Siege, ein Unentschieden, dieses Unentschieden gegen Hertha und ja, eben sonst die jetzt zuletzt der Sieg, aber ich weiß, gegen Braunschweig eben, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es wirkt für mich halt wie klassischer KSC-Fußball bis jetzt, also das ist, ne, also beim KSC wirkt es bei mir nicht so, als wäre da jetzt irgendwie so wirklich Pause zwischen gewesen, die machen halt, klar, es ist halt auch vieles gleich geblieben, die machen mit Christian Eichner da gefühlt weiter, wo sie aufgehört haben. Es ist irgendwie, die werden, glaube ich, also ich habe sie ja als Aufstiegskandidat getippt, weil meine Frage ist halt, ob sie es einfach mal schaffen, einmal diese Stufe nochmal draufzusetzen. Aber bisher würde ich sagen, ist ein grundsolides Level. Also ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt.
So unterschreiben. Also das, was du sagst, finde ich gerade... ist auch das, was so mit meiner ersten Einschätzung so nach den ersten Spieltagen resoniert, dass ich auch sage, boah, sehe ich jetzt nicht ganz ganz oben, also haben sich gut verkauft, 7 Punkte, ich habe mir die Tabelle hier auch gerade nochmal aufgemacht, kein absoluter Top-Favorit für mich, andererseits, wer ist das auch oder was heißt das auch in der Liga, könnte für mich so ein klassischer Fall von, wir sitzen hier 2-3 Spieltage vor Schluss und es ist ähnlich eng wie letztes Jahr und dann könnte Karlsruhe da oben mit dabei sein, ähnlich wie Darmstadt, über die wir vielleicht auch gleich 2-3 Sätze noch verlieren, aber wären jetzt keine Clubs, auf die ich wetten würde, würde ich aber ehrlicherweise auch wieder bei kaum einem Verein, so wie sich das gestaltet, auch jetzt nach den ersten Spieltagen noch weniger, deshalb ja, so ein bisschen eine Wundertüte vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was nach oben oder vielleicht auch nach unten da noch kommen kann. Aber ich glaube, erstmal kann man da sowohl, wenn man Karlsruhe oder auch Darmstadt-Fan ist, erstmal sich entspannt irgendwie auf die Schultern klopfen, glaube ich. Und man ist oben dabei. Und das ist ja schon mal so nach 3 Spieltagen das, was einen beruhigt, was ein gutes Gefühl gibt. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft mit den beiden Teams.
Zum KSC nur ganz kurz. Ich habe schon mal in einer der früheren Sendungen meine heimliche Liebe für Marvin Wanicek kundgetan, hat er verlängert. Und das ist ja auch so ein Spieler, weshalb ich den KSC auch sehr positiv sehe, weil immer wenn ich ihn spielen sehe, denke ich mir, warum spielst du nicht in der Bundesliga? Und also, dass dieser Spieler immer noch beim KSC ist, ja, er ist jetzt auch schon 32, aber er schafft es einfach konstant, den KSC besser zu machen. Und es macht jedes Mal Spaß, ihm zuzuschauen und das in dieser Mannschaft eine Konstante zu haben, aber auch junge Talente und dann aus dem eigenen Nachwuchs mit Pinto Pedrosa heißt, glaube ich, Ben Fahrhardt. Also, das ist eine gute Mischung. Mit Simmons hat man einen weiteren Stürmer dazu geholt. Die Defensive ist, ja, sagen wir mal, diese Zweitliga solide mit Marcel Franke und solchen Spielern. Aber das reicht auch. Also, da muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen beim KSC. Und ja, auch das ist so ein Verein, da kann man sich diesen nächsten Schritt irgendwann mal erhoffen oder vielleicht muss der auch irgendwann mal kommen, weil mit dem neuen Stadion, das hat einfach jetzt, also man hat einen guten Nachwuchs, man hat ein neues Stadion gebaut, man hat einen Trainer, einen sehr guten Trainer, der auch einen Ansatz von Fußball hat. Also da kann da schon irgendwann mal mehr kommen. Aber auch da bin ich wieder getrieben von Spielen, wenn ich sie halt oft mal dann sehe. Also mindestens zweimal pro Saison sehe ich sie dann auch im Stadion. Und auch dieses Spiel da letztes Jahr gegen Fürth, das war einfach von beiden Mannschaften wirklich schlecht. Und dann solche Spiele hat der KSC halt auch mal drin. Und deswegen glaube ich auch nicht dran, dass sie um den Aufstieg mitspielen. Aber sie können da auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden, wenn dann auch andere Mannschaften da oben mal wieder schwächeln, weil sie einfach einen guten Kader und einen guten Trainer haben. Aber das habe ich heute schon über einige gesagt. Wir müssen da gefühlt einfach 8 Mannschaften aufsteigen am Ende.
Ja, ich glaube einfach, was Karlsruhe hat, ist diese, ne, wir haben ganz, ganz am Anfang über so eine Achse gesprochen und die haben sie einfach. Und du kannst um diese Achse herum, da kannst du immer mal wieder Spieler austauschen, aber ne, die, das bleibt halt. Und dann, wie gesagt, mit Christian Eichner hast du im Prinzip so ein bisschen, weiß ich nicht, den Achsenlenker da und deshalb funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Wie gesagt, meine große Frage ist halt, schaffen sie es halt wirklich mal, irgendwann diesen einen Schritt weiter zu gehen. Michi, du hast da gute Punkte gemacht. Das wäre halt wirklich meine Frage, aber sonst muss man einfach sagen, ja, sie sind halt, also wir haben es bei anderen Vereinen gesehen, SFC Heidenheim beispielsweise, ne, was irgendwann mal draus entstehen kann, wenn du so eine gewisse Kontinuität im Kader auf dem Trainerposten hast, dass du dann eben irgendwann einfach diesen Vorteil hast, ne? Und wir haben es halt schon öfter mal gesehen. Ne? Fürth hat es mal vorgemacht, Bochum hat es vorgemacht, Bielefeld hat es mal vorgemacht. Nein, aber im Sinne von, wenn du mal in so einer Saison, wo du keine klassischen Aufstiegskandidaten hast, ne, diese ganz, weil die Absteiger eben nicht die ganz großen Namen sind, von denen man eben, wir haben es eben gesagt, oder es kommt auch immer wieder, die nicht klassisch direkt nach oben gehen könnten, sind das ja gerade solche Vereine, wo die Kontinuität eben herrscht, dass du es irgendwann schaffst, da eben als Verein rauszubrechen. Aber genau, da wäre eben meine Frage, ob sie das schaffen. Frage ist da natürlich, also wir schauen erst einmal ganz kurz noch, also sie hatten eine sehr entspannte Leistung im DFB-Pokal 5-0 gegen Meuselwitz. Also da war keine Schmach irgendwie erkennbar. Das haben sie locker runtergespielt und da muss man sagen, wenn man sich so ein paar andere Vereine anguckt, auch wenn es keine großen Sensationen weitestgehend gab, ist das ja schon durchaus ein Kompliment. Es geht jetzt Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf, dann nach der Länderspielpause gegen Nürnberg, sonntags gegen Kiel. Das sind eben die nächsten 3 Spiele und dann lass uns noch auf Platz 2 kurz gucken. Lisa, du hast es eben schon angesprochen, der SV Darmstadt 98, eben auch 2 Sieger, ein Unentschieden, jetzt zuletzt eben dieses Unentschieden gegen die Hertha und ich glaube, Marc und ich fühlen uns ein bisschen bestätigt in unserer Aussage, dass, ich weiß, ihr konntet das alle nicht mehr hören, aber dass Darmstadt halt einfach so eine leichte Blackbox ist, weil du hattest dieses 4-0 gegen Bochum, ja, dann hat man 1-0 gegen Nürnberg gewonnen, aber das war ja, also, dann doch relativ weit weg von diesem Hurra-Fußball nach vorne, den man gegen Bochum gezeigt hat. Also der SVD Express konnte gegen Nürnberg nicht so anrollen und jetzt hat man schon so, man hat direkt in den ersten 3 Spieltagen so ein bisschen, das ist halt so das Darmstadt, was wir so ein bisschen erwarten, ne? Dieses, es gibt auf jeden Fall Ausschläge nach oben, aber Darmstadt, ja, unter Kohfeldt haben immer so eine gewisse, sie haben so Schwankungen drin, die aber am Ende jetzt weder nach oben noch nach unten für großes Drama sorgen, ne? Irgendwie habe ich so immer bei Darmstadt das Gefühl.
Sie haben halt auch da, Trainer reden ja immer gerne von Unterschiedsspielern und wenn Isaac Liedberg da bleibt, ist er halt ein potenzieller Unterschiedsspieler. Ja. Das hat man gesehen am ersten Spieltag, also dieser Abschluss da gegen Bochum, war das 1-0 sogar? Also ich habe den noch vor Augen, diesen Abschluss, wie er den Ball da reinhämmert, das ist halt einfach wahnsinnig stark und das kann in so einer engen Liga, auch wenn du einen Stürmer hast, der funktioniert, der dir 10 bis 15 Tore schießt, kann dann auch den Unterschied in so engen Spielen immer ausmachen. Deswegen bin ich da bei Ihnen sehr oder sagen wir mal optimistisch, aber auch da, ich habe diese Blackbox SV Darmstadt letztes Jahr auch gesehen. Sie haben hier 5-1 gewonnen. Man dachte, okay, die steigen jetzt auf. Und im Rückspiel war das eines der schlechtesten Fußballspiele gegen Fürth, die ich je gesehen habe. Das kann Darmstadt halt beides einfach in einer Saison schaffen. Und die können das ja gefühlt auch innerhalb von einem Monat schaffen, dass sie wahnsinnig die Sterne vom Himmel spielen und dann wieder so spielen, dass man denkt, okay, die zweite Liga muss man nicht für viel Geld als Zuschauer im Fernsehen, im Stadion anschauen. Also das bin mir da auch komplett unschlüssig, aber auch das wird wieder eine Mannschaft sein, die wahrscheinlich Spaß macht an vielen Tagen und an manchen Tagen dann auch wieder weniger, aber es wird nie langweilig werden, glaube ich, Darmstadt zu verfolgen.
Ich glaube, das, was du mit Blackbox gerade schon so ein bisschen umschrieben hast, Eva, ist ja auch das, was man so ein bisschen zwischen erster und zweiter Spieltag zu sehen bekommen hat. Also ich war auch beeindruckt, wie man da Bochum überrollt hat, ehrlicherweise. Das war nicht das, was ich ehrlicherweise so am ersten Spieltag von beiden Teams erwartet hatte, in beide Richtungen. Entsprechend war ich schon auch ein bisschen so mit der Clubbrille am zweiten Spieltag, ich will jetzt nicht sagen verängstigt, das wäre jetzt zu hoch gegriffen, aber hatte da schon Sorge, dass das das nächste Torfestival gibt. Und das Spiel lief ja dann komplett anders. Also das war wirklich am Ende ein glücklicher Sieg. Ja, am Ende fragt keiner mehr, wie hast du die Punkte gemacht und wo kommen sie her und hast du 1-0 gewonnen oder 4-0? Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Aber das Spiel hat mich nicht so überzeugt, dass ich jetzt sagen würde, oh, die bleiben auf jeden Fall oben dran oder spielen mit. Glaube ich, wird spannend, einfach zu beobachten, wie sich das entwickelt, ob Liedberg da bleibt oder nicht. Ist natürlich auch ein großes Thema, das ihr gerade schon angerissen habt. Mein Gefühl ist ehrlicherweise zumindest, wenn ich über solche Clubs wie Karlsruhe oder Darmstadt rede, mithöre, was sind so die Themen, da ist halt relativ viel Ruhe irgendwie drin. Also das ist das, was ich an so Clubs ehrlicherweise immer ganz, ganz toll finde. Klar, die wollen gerne aufsteigen. Klar, die wollen gerne auch mal wieder in die erste Liga. Für Darmstadt ist es auch noch nicht so lange her, ohne dass ich jetzt das komplett im Kopf hätte mit den Jahreszahlen. Ganz schlimm, aber ist noch nicht so lange her. Aber das ist einfach ein anderes Umfeld. Und ich weiß, schwieriges Umfeld und so klassisches Thema bei Traditionsclubs. Aber da gucke ich dann immer so ein bisschen neidisch, zum Beispiel nach Karlsruhe oder nach Darmstadt, wo man sich jetzt, glaube ich, freut, dass man oben dabei ist, wo man jetzt aber auch keine überzogenen Erwartungen hat, dass man jetzt aufsteigen muss, weil so große Teams wie der HSV oder wie der 1. FC Köln nicht mehr in der Liga sind. Was es, glaube ich, auch einfacher macht an der einen oder anderen Stelle, dass einfach da bisschen mehr Ruhe drin ist, es weder den Mega-Hype gibt nach einem Spiel, dass man eben so hoch gewinnt wie gegen Bochum oder auch mal nach einem Unentschieden oder nach einer Niederlage, dass es nicht ganz so tief dann ins Tal direkt runtergeht.
Ich glaube, Karlsruhe-Fans sind sehr froh, dass du sie als
kommt ein bisschen, ich weiß auch schon, wir hatten hier Podcasts, wo wir über die Situation von Karlsruhe, aber ich nehme das letzte halbe, dreiviertel Jahr als super entspannt war. Vielleicht habe ich auch die großen Themen versäumt, aber das hat sich für mich, finde ich, deutlich gelegt, was es so im Verein ehrlicherweise an Themen
gab. Ja, also natürlich bleibt das ganz, ganz große Thema, bleibt weiterhin natürlich dieses rund ums Fanprojekt Karlsruhe. Ne? Also ich glaube, das war ja das große Thema neben dem Platz, sicherlich. Und ja, da wo Karlsruhe natürlich auch, also vor allem die Fanszene natürlich auch immer sehr, sehr lautstark weiterhin gegen protestiert, beziehungsweise im Namen des Fanprojekts natürlich auch lautstark was unternimmt. Aber generell, also ich glaube, einmal noch zu Liedberg bei Darmstadt, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde eben nach dem Spiel gesagt, dass bis auf Riedel, der aber ja eh schon nicht im Kader stand und ich glaube zu Espanyol Barcelona wechselt, niemand mehr den Verein verlassen soll. Also das war die offizielle Aussage. Wir können immer einen Stand jetzt hinterher schieben, wir wissen, wie der Fußball funktioniert. Aber das war jetzt so die letzte Aussage. Und dann ist es natürlich wirklich ein absolutes Faustpfand. Wir werden da in 2 Wochen nochmal drauf gucken und schauen, ob wir da recht behalten hatten. Aber sicherlich, das wäre sonst ein Gewinn für den SVD. Aber wie gesagt, also ich glaube, ich bleibe dabei, es liegt bei mir nicht am Kader, warum ich bei Darmstadt eben diese Schwingung sehe, sondern einfach an Florian Kohfeldt. Und daran bleibe ich auch, dass ich da manchmal nicht so ganz weiß, was denn jetzt seine Idee vom Fußballspielen ist, die man so richtig durchgehend sieht. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem, wo ich dann deshalb sage, okay, ich weiß nicht klar, wo ich sie einordnen soll. Dann lass uns doch noch als allerletztes, diese Folge ist schon wieder länger geworden als geplant, wer hätte es ahnen können, auf Hannover 96 gucken. Die haben den perfekten Saisonstart aller Teams hingelegt, 3 Siege in 3 Spielen. Wir blenden jetzt einfach mal ganz vorsichtig das DFB-Pokalspiel gegen Energie Cottbus aus. Aber man muss auch da sagen, in Hannover rechnet man mit diesem Erstrunden aus zum meistens. Genau, und es gab ein, ja, ich glaube, durchaus unterhaltsames 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg. Das Titz-Derby, könnte man so sagen. Man muss aber auch sagen, ja, durchaus deutlicher Spielstand. Aber ich finde, Magdeburg hat über weite Strecken durchaus dazu beigetragen, dass man dieses Fußballspiel sehr, sehr gut angucken konnte. Aber man muss einfach sagen, Hannover hat sehr früh in der Saison einfach, ja, die können ihre individuelle Klasse und ihre Effizienz vom Tor einfach gnadenlos gut ausspielen, auf jeden Fall in den Ligaspielen. Kellmann als Joker auch wieder getroffen, Bundu war wieder dabei, der ist zwar noch nicht so torgefährlich, wie er gerne wäre, aber also man sieht dann auch schon, warum ein Zweitligist ihn sich leisten konnte am Ende des Tages. Aber er ist einfach ein unfassbar wichtiges spielerisches Element. Ja, man muss wirklich sagen, also Stand jetzt, nach 3 Ligaspieltagen, ist Titz voll und ganz bei Hannover 96 angekommen. Michi, wie stehst du dazu?
Ja, würde man sagen, die heißeste Mannschaft der Liga, auch wenn man, also nicht nur aufgrund dieser 9 Punkte, sondern auch wenn man es anschaut. Und das ist dann schon überraschend. Letzter Fürth-Bezug in dieser Folge dazu. Auch da hat man einen großen Umbruch gemacht. Die Zahlen sind ähnlich. Also, wenn ich richtig gezählt habe, 12 Abgänge, 15 Zugänge bei Hannover. Aber halt auch nicht Zugänge, die allesamt irgendwie schon mal die zweite Liga kennen, wie das ja Expertinnen und Experten gerne sagen, sondern die aus, ich habe es mir aufgeschrieben, Frankreich, Polen, England, Südafrika, Japan, Schottland kamen. Da dann schon so schnell mit einem neuen Trainer, mit auch neues Trainerteam, eine Mannschaft zusammenzubauen, die 9 Punkte holt, die guten Fußball spielt, die auch nicht jetzt glücklich 3:1 gewonnen hat, sondern auch, wenn man so die Daten anschaut, das auch vollkommen verdient war, dass man da 3 Tore gemacht hat. Die natürlich haben auch 3 Neuzugänge dann gleich getroffen. Gut, bei so vielen ist dieser Business, heißt dann, ist es einfacher, wenn für jeder Spieler neu ist, dann treffen wir auch nur neue Spieler. Aber das sieht einfach sehr gut aus. Auch da ist ja das Umfeld, wenn man Hannover hätte, also war ja lange Bundesliga-Standort, ist es so immer noch, wenn man dort im Stadion ist, finde ich auch. Die Stadt hat, ist eine große Stadt, also da ist vieles dafür da, um wieder einen Bundesliga-Aufstieg zu schaffen. Und vielleicht hat man mit Christian Titz dann genau den Trainer jetzt geholt, der dann da die hohen Ansprüche, die man sich ja auch hat, für einen guten Fußball verbinden kann mit einem guten Kader. Man hat ja immer noch finanziell, ist man gut aufgestellt, also da muss man jetzt auch nicht so viel sparen. Insofern finde ich schon mal sehr, sehr gut, was da passiert. Und ich bin überrascht, wie gut das dann auch aussehen kann nach so einem Neustart, schon nach 3 Spielen. Und wie gesagt, ich finde das, also das ist fast die größte Leistung neben der 9 Punkte, dass einfach, dass man so viele verschiedene Spieler aus so vielen verschiedenen Ligen, die aus unterschiedlichen Niveaus kommen, auch mit verschiedenen Sprachen, dass man die so schnell vereinen kann, das ist schon richtig stark.
Da muss ich gestehen, das hätte ich ehrlicherweise auch nicht erwartet und war das, was mich überrascht hat. Also ich weiß noch, wie ich meine Tipps für die Auf- und Absteiger abgegeben habe, dass ich über eine Datenanalyse vom Global Soccer Network gestolpert bin, die ja schon sehr, sehr früh, ich habe mir den Titel hier nochmal aufgeschrieben tatsächlich, wie Titz 96 zum Aufstieg führt, auf datenbasierter Analyse. Und ich war auch schon so, okay, verstehe ich, was mir da alles erklärt wird, aber weiß ich nicht, ob das nicht zu optimistisch ist, weil Daten sind das eine und die Menschen dahinter, ein neues Team aufzubauen, ein Teamgefüge aufzubauen, auch einfach einen Fußball spielen zu lassen, der dann passt und der das System quasi des Trainers verkörpert, das hätte ich ehrlicherweise schon gar nicht in der kurzen Zeit nicht erwartet. Deswegen, ich habe Hannover nicht getippt. Jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, weil man hätte es vielleicht sehen können, wenn man sich die Daten so tief angeguckt hat. Und du hattest ja auch vorhin schon gesagt, Eva, so Zweitliga-Fußball ist selten schön und macht selten Spaß. Boah, Hannover habe ich mir echt gerne jetzt angeguckt, die letzten Spieltage, weil die einfach Fußball spielen. Die sind mutig, die haben viel Ballbesitz, die stehen aber auch hinten total stabil. Also das hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und deshalb würde ich da auch mitgehen bei sind ein heißes Eisen. Ich weiß nicht, wer sie getippt hat aus unserer Runde. Da müsste ich vielleicht noch mal im Großen... Hey. Da würde ich vielleicht sagen, Glückwunsch. So nach den ersten 3 Tagen, 3 Spieltagen würde ich da jetzt auch noch mal umschwenken, weil wirklich ganz, ganz viel schon klappt. Ich finde, man hat auch so prominente Abgänge, finde ich, so Tresoldi habe ich jetzt nicht groß vermisst, die ersten Spiele über. Also das war ja auch so ein bisschen das ein oder andere, so wie verstärkt man sich und ja, wer fehlt denn dann da und wie wird's? Also da muss ich echt sagen, hätte ich nicht erwartet, hat mich total überrascht, dass das direkt so funktioniert, wie es funktioniert. Also Hut ab an den ersten drei Spieltagen in Richtung Hannover.
Meine Frage wäre jetzt eben noch, wie schaffen Sie es denn? Also natürlich hast du nicht 1:1 Energie Cottbus in der zweiten Liga, aber man muss einfach da sagen, also Cottbus hat dann schon gezeigt, womit Hannover Probleme haben könnte, wenn sie eben, ja klar, Ballbesitzfußball ist jetzt Fußball, aber halt ne, gegen Teams, die halt auch wirklich ja tief stehen und dann aber eine Körperlichkeit mitbringen, die halt so Hannover hatte die besseren Chancen, aber sie haben das Tor halt eben nicht gemacht und gleichzeitig dann halt doch einmal zu anfällig, sind über die Außen nicht richtig durchgekommen und da sieht man dann schon, dass es da vielleicht doch ein, zwei Punkte gibt, wo du 96 eben unter Tietz auch knacken kannst. Jetzt als nächstes eben gegen Kiel auswärts, zu Hause gegen die Hertha und auswärts gegen Dynamo Dresden. Und auf das Spiel, wie gesagt, bin ich auch sehr, sehr gespannt, was wir da dann sehen. Ne? Also weil wenn Dresden so auftritt wie gegen Bielefeld und dann eben vielleicht auch nicht so viel den Ball haben will und Hannover muss das Spiel machen, da bin ich schon durchaus gespannt, was wir da von 96 sehen. Aber man muss schon einfach sagen, also ich glaube, Hannover-Fans trauen dem Braten da auch noch nicht so ganz, weil sie einfach, glaube ich, auch viel enttäuscht worden sind die letzten Jahre. Aber ich muss sagen, es scheint wirklich per se zu passen. Markus Mann hat da gute Arbeit geleistet. Na klar, man muss jetzt auch, der hat da natürlich auch gewisse Sicherheiten. Bei Hannover natürlich nie Ruhe neben dem Platz, auch das wissen wir alle. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch gerade die Abstimmung, wie die neuen Stadionsitze farblich gestaltet werden sollen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also auch sehr wild. Aber ich meine, gut, wir alle kennen die von Fortuna Düsseldorf. Ich würde das auch die Fans entscheiden lassen wollen, wie das aussieht. Aber gut, generell muss man aber echt sagen, Hannover 96 macht Spaß. Hannover erfüllt die Vorstellung von vielen. Also wie gesagt, ich glaube, es war eben, Lisa, du hast es, was viele Leute tatsächlich beschäftigt hat, ne? Also schafft es Tietz sofort, eben diesen großen Umbruch zu verarbeiten und Stand jetzt muss man sagen, tut er. Ich glaube nicht, dass die jedes Spiel bis zum Ende der Saison gewinnen werden, aber man muss ja sagen, vielleicht dahingehend auch gar nicht mal so schlecht, dass sie aus dem Pokal raus sind. Das heißt, Belastungssteuerung etc. pp. Können sie sich vollends auf die zweite Liga verlassen und das ist sicherlich keine nur schlechte Idee für Hannover.
Und wenn es einen Trainer gibt, dem man zutraut, einen tiefstehenden Gegner gut zu bespielen, dann ja wohl Christian Titz, der das in Magdeburg ja par excellence gezeigt hat, dass man auch mit 65% Ballbesitz, wenn die Automatismen klappen, wenn man sich besser kennt, dann auch so ein Spieler, so ein Gegner bespielt. Und klar, gegen Kiel und Hertha werden sie jetzt auch nicht immer nur den Ball haben müssen, sind schon auch zwei Mannschaften, die spielen wollen. Wie du sagst, dann wird es gegen Dresden vielleicht spannend, aber es sind halt auch noch 3 Wochen mit einer Länderspielpause dazwischen. Also in diesen 3 Wochen kann man schon noch, jetzt fast 4, ja, aber 3 Spiele. Also da kann man schon auch einiges noch einstudieren.
Ja, und es zeigt natürlich...
Ich will nur meine These untermauern, dass...
Naja, und man muss auch einfach sagen, also Hannover zeigt halt, wie wichtig es ist, wenn ein Kader früh steht. Und dann kann es fast sogar, ich sag mal in Anführungszeichen, egal sein, wie viel Umbruch es gab. Weil das haben sie halt einfach, sie konnten halt von Anfang an mit gefühlt 80% der Elf, die jetzt auf dem Platz steht, eben arbeiten. Und das ist einfach ein Unterschied. Und ich glaube, mit Hannover werden wir noch viel Spaß haben. Ich würde jetzt aber sagen, wir hatten jetzt genug Spaß. Vielen Dank, dass ihr euch beide doch so lange Zeit genommen habt. Es war die erste Folge in diesem neuen Format. Ich glaube, wir können uns sicher sein, wir werden nicht immer über alle Vereine so viel sprechen, aber wir dachten, wir nehmen das jetzt doch mal alles so ein bisschen mit rein, weil es eben viele Storys zu erzählen gibt an die Vereine, die wir jetzt nicht besprochen haben oder an die Fans dieser Vereine. Seid nicht böse, eure Vereine kommen sicherlich in der nächsten Folge wieder dran. Ist vielleicht auch ab und zu ein Kompliment, wenn man noch nicht über sie spricht. Und sonst natürlich der Hinweis nochmal, gestern ist die Folge zum ersten Spieltag, Bundesligaspieltag der Männer erschienen mit Petra Neher und Max Eichinger. Da könnt ihr auch noch gerne reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sonst hören wir uns in 2 Wochen wieder. Da bin ich auch wieder hier. Und Marc hört ihr dann irgendwann Mitte September wieder, versprochen. Und dann, wie gesagt, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Lisa Höfer. Danke, dass du dabei warst. Mal wieder.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Das nächste Mal vielleicht mit ein paar positiveren Clubgeschichten, aber wir schauen, was kommt.
Und lieben Dank natürlich auch an Michi Fischer, ausnahmsweise mal hier, ohne über die Spielvereinigung für zu sprechen. Danke, Michi.
Ganz ohne ging es ja nicht, aber ich habe mich bemüht, möglichst wenig darüber zu sprechen. Danke für die Einladung, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und sagt gerne, was ihr von dieser Folge gehalten habt und bis bald.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.